Und wir haben natürlich noch ganz viele andere Dinge gefragt. Wir haben gefragt, wo arbeitest du, auf welcher Position, welche Eingruppierung hast du, arbeitest du in Teilzeit oder nicht, welches Geschlecht hast du, um so ein bisschen ein paar Korrelationen vielleicht auch dann daraus herzuleiten, wo die Menschen gerade sind. Was total ärgerlich war, wir haben natürlich solche Dinge nicht von heute auf morgen sozusagen gestartet, sondern lange, lange vorbereitet und just eine oder zwei Wochen vor der Veröffentlichung oder vom Start dieser Erfassungskampagne kam die Enthüllung aus der Korrektivrecherche gerade an die Öffentlichkeit. Und das hat natürlich alle verunsichert, weil da hieß es, okay, wir machen jetzt gerade Pläne, wie wir Menschen mit Migrationsgeschichte oder die, die mit ihnen irgendwie sympathisieren, hier weghaben wollen, irgendwie aus Deutschland. Und ja, das hat tatsächlich zu großer Verunsicherung geführt. Deswegen haben wir auch zugesagt, diese Daten haben wir einmalig erhoben. Wir löschen sie auch danach. Das habe ich jetzt gerade auch vor 2 oder 3 Wochen verfügt, dass wir diese Daten erstmal löschen. Ja, wir werden auch weitere Befragungen machen, aber es ist nicht zurückzuführen auf einzelne Personen. Und auch da, wo statistisch das sozusagen ganz eng war, wird das auch nicht berücksichtigt. Also wir sind da sehr auch sensibel, gehen wir auch mit diesen Daten um.
BOM Berlin Ostmigrantisch.
Deutschlands erster ostmigrantischer Podcast
mit echten Berliner Biografien.
Hallo und herzlich willkommen bei Berlin.Ost.migrantisch oder wie wir es ganz liebevoll nennen, BOM. Wir haben eine neue Folge für euch. Nachdem wir ja in Cottbus waren und dort live aufgenommen haben, kommt jetzt wieder eine Folge mit einem Gast in unserem Studio in Berlin. Und wir haben Katharina Niewierczau zu Gast. Sie ist die Beauftragte des Landes Berlin für Partizipation, Integration und Migration. PIM, wenn man es kurz nennen möchte. Das macht sie schon seit 5 Jahren und wir reden mit ihr über die Herausforderungen, die sich aus diesem Amt ergeben, über die Bedeutung von Partizipation in ihrem Amt und warum sie Partizipation unbedingt auch im Titel haben wollte. Wir reden mit ihr aber auch darüber, wie sie aus Polen nach Deutschland eingewandert ist, wo sie studiert hat und wie sie eben in Berlin ihren Platz gefunden hat und dann auch zu ihrem Job gekommen ist. Dabei geht es auch um Berlin-Pankow, ein Stadtbezirk, in dem ich auch lange Zeit gelebt habe. Und wir reden über die Besonderheiten und Eigenarten dieses Stadtbezirkes. Wir haben diese Folge vor Beginn der Europameisterschaft aufgenommen. Das heißt, wir wissen ganz, ganz vieles, wussten ganz vieles nicht, was dann passieren wird. Aber wir haben schon antizipiert, dass es auch um Rassismus gehen wird. Und wenn diese Folge veröffentlicht wird, wissen wir auch schon, ob Deutschland es ins Halbfinale geschafft haben wird. Wir wissen aber auch schon, dass es den Wolfsgruß gab, dass es Gigi D'Agostino bei den österreichischen Fans eine Rolle gespielt hat und auch ein Defend Europe-Plakat die Rolle gespielt hat. Und wir wissen auch über die Berichte der kroatischen und albanischen Fans, die "Tötet die Serben" gerufen haben sollen. Also wir haben sozusagen antizipiert, dass uns das während der Europameisterschaft auch beschäftigen wird. Und auch darüber haben wir schon mal vorab gesprochen. Sind natürlich trotzdem großer Vorfreude auf dieses Turnier gewesen. Nicht zuletzt möchte ich euch bitten, diesen Podcast zu liken, uns E-Mails zu schreiben, uns Kommentare zu schicken, was euch inspiriert hat in unseren Gesprächen. Vielleicht wollt ihr uns auch Gäste vorschlagen. Meldet euch noch vor der Sommerpause und dann können wir das vielleicht nach der Sommerpause mit einbauen. Aber jetzt hört erstmal in diese Folge rein.
Hallo Daniel.
Hallo Özgür.
Wir haben einen Gast.
Ja. Oh, jetzt sagst du den Nachnamen
oder
sag
ich den Nachnamen? Du kannst es ja, du hast ja familienbiografische und auch ein halbes Jahr. Ja,
ich habe ein halbes Jahr in Warschau gelebt. Katharina Niewierczau.
Ja. Ich nehme es so an.
Aber das L ist dieses L mit dem
Ruhe.
Mhm. Ruhe, genau.
Katharina
Niewierczau. Das IE habe ich nicht gesprochen. Ich habe mal in Wrocław eine Physikvorlesung besucht für polnische Studierende, die eine Vorlesung besucht haben, wo der Professor ihnen beigebracht hat, wie man dann alle Begriffe in der Physik auf Deutsch ausspricht. Weil der Arbeitsmarkt für die meisten Physikstudierenden eben nicht in Polen war, sondern in Deutschland. Oder das war in deren Karriere. Und dann hatte der Professor, das war ein polnischer Professor, der den Studierenden gesagt hat, und in Deutschland sagt man immer, IE wird immer I gesprochen, deswegen heißt es Materie und nicht Materie. Und dann habe ich überlegt, ob ich mich jetzt, weil ich 20 oder so, ob ich mich jetzt melde, und habe mich aber nicht gemeldet und habe gedacht, das machen die unter sich aus.
Ja, und ich habe das gelernt, weil wir eine Kollegin haben in der Abteilung und in dem Projekt von Daniel, die in ihrem Nachnamen auch das UE trägt. Mhm. Und weil wir über Silvester mit meiner Familie in Koobjek waren. Mhm. Genau. Da habe ich das dann nochmal richtig gelernt, wie man das ausspricht.
Genau, und du bist, ich habe mir jetzt gar nicht den Titel ganz genau angeguckt, Beauftragte für Integration des Landes Berlin, oder?
Ja, seit Mai 2.0. ist mein Titel die Beauftragte des Berliner Senats für Partizipation, Integration und Migration.
Okay.
Vorher war es ohne Partizipation.
BMI, okay.
BMI. Und
nein, umgangssprachlich Integrationsbeauftragte weiterhin. Aber der Begriff Partizipation ist mir schon wichtig.
Mhm. Ja, ich meine, das ist ja ein großes Politikum in dieser Legislaturperiode auf der Bundesebene. Die migrantischen Organisationen bundesweit fordern das Bundespartizipationsgesetz. Die BKMO, die Bundeskonferenz der Migrantinnenorganisationen, hat auch schon einen Vorschlag gemacht für das Bundespartizipationsgesetz. Und seit etwa einem Monat, also war ja irgendwie alle haben gedacht, das kommt nicht mehr und es ist irgendwie vorbei und verpasste Leidenschaft. Und dann, seit etwa einem Monat, ist ja wieder Schwung da reingekommen.
Ja, ich finde das gut. Und ich muss natürlich auch sagen, ich verrate, glaube ich, kein Geheimnis, dass Berlin da im sehr engen Austausch stand mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen, die das sehr vehement fordern und auch zu Recht fordern und sich schon auch Berlin als Blaupause immer wieder angeguckt haben. Mhm. Wir haben unser Gesetz, unser Partizipationsgesetz in Berlin 2021 verabschiedet, nach einem ganz, ganz langen, auch partizipativen Prozess. Und ich bin weiterhin wahnsinnig stolz auf dieses Gesetz.
Mhm. Aber warum ist Partizipation, Migration und Integration in zusammen in deinem Bereich? Also könnte ja auch Partizipation, Kleingarten und Schule sein.
Mm. Ja, das ist eine gute Frage. Deswegen glaube ich, sollte man schon das in so einem Dreiklang auch verstehen. Mm. Man muss da einmal kurz zurückblicken in die Institution, die ich jetzt bekleide. Mm. Die ist seit über 40 Jahren hier in Berlin angesiedelt und sie fing mit dem Begriff oder den Namen einer Ausländerbeauftragten an. Ich glaube, alle kennen noch Barbara John, die allererste Ausländerbeauftragte, eingerichtet damals, weil es wirklich Konflikte vor Ort gab mit der Nachbarschaft. Mhm. Dann wurde so eine Stelle mal geschaffen. Inzwischen ist das wirklich auch eine Institution. Ich glaube, Barbara John hat auch einen großen Verdienst daran, dass es auch eine Institution geworden ist. Angefangen mit einer Ombudsstelle. Inzwischen sind wir haben sogar so eine Doppelfunktion. Wir sind eine Abteilung mit richtig großem personellen Umfang. Fast 70 Mitarbeiterinnen habe ich in meiner Abteilung und bin gleichzeitig eben auch Beauftragte. Und weil das von der Ausländerbeauftragten zu Integrationsbeauftragten zu dieser Partizipationsbeauftragten natürlich irgendwie eine große Linie auch unserer Migrationsgesellschaft darstellt, ist das wichtig zu verstehen, dass wir uns auch weiterentwickeln in unseren Konzeptionen, also weg von dieser Einzelfallhilfe und Probleme lösen, hin zu der Frage, wie können wir eigentlich demokratisch hier gemeinsam diese Gesellschaft gestalten? Deswegen dieser Partizipationsbegriff. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, der Integrationsbegriff an sich ist ja schon immer umstritten, weil er, und ich finde ihn tatsächlich auch nicht wirklich zeitgemäß, weil die Menschen immer sagen, das ist von außen definiert, was, wann bin ich integriert. Und das ist tatsächlich ein Problem. Gleichzeitig ist er aber in der Umgangssprache immer noch da und deswegen muss man irgendwie mit ihm arbeiten. Aber wir wissen, nicht nur aus der Forschung, sondern aus der Praxis und langjährigen Erfahrung, eigentlich muss man die Menschen von Anfang an beteiligen, von Tag 1, wenn sie hier ankommen. Man muss sie nicht nur an den Lösungen beteiligen, sondern auch wirklich fragen, was genau sie brauchen. Und man muss sie zu Akteuren machen, zu Subjekten. Das sind ja Menschen, die kommen. Das sind ja keine Opfer oder hilflose Personen, sondern das sind wirklich Menschen, die ganz genau wissen, was sie wollen, was sie brauchen. Und deswegen auch dieser Begriff Partizipation, auch wenn die Sprache noch nicht da ist, auch wenn sie vielleicht die Strukturen hier nicht kennen, lade sie ein, gestalte mit ihnen diese Politik des Ankommens oder der Teilhabe und dann wird sie besser. Mhm. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass dieser Ansatz, den wir in Berlin fahren, mit einer ganz starken Beteiligungsorientierung, dass das uns zum großen Teil auch wirklich den Erfolg beschert. Erfolg in dem Sinne, dass wir eine lebendige Zivilgesellschaft in Berlin haben, eine starke, die auch für ihre Rechte einstellt, die eigentlich auch eine Ausstrahlung auf ganz Deutschland hat und nicht immer bequem ist für die Politik, ja, und auch die Verwaltung, aber wahnsinnig viele Dinge auch erreicht hat. Viele Dinge, die in Berlin aus der Zivilgesellschaft gefordert worden ist inzwischen in Gesetze eingeflossen. Mhm. Und zwar nicht nur in Berlin, sondern auch bundesweit. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Härtefallkommission. Mhm. Eine Idee, die Berlin irgendwann mal hatte, zu sagen, naja, also wenn die Menschen keinen Aufenthalt hier haben, aber trotzdem durch eben Härtefälle nicht wirklich zurück können, alles Rechtliche ausgeschöpft ist und trotzdem wissen wir alle, dass es irgendwie ein ganz schwieriger Einzelfall ist, dann brauchen wir eigentlich eine Kommission, die sich mit diesen Einzelfällen beschäftigt. Das haben wir irgendwann mal, das hat die Zivilgesellschaft gefordert. Irgendwann mal wurde so eine Kommission in Berlin eingerichtet. Inzwischen gibt es diese Kommission überall in allen Bundesländern. Und das ist wirklich ein ganz wichtiges Instrument. Wenn alle Stricke reißen, können wir immer noch dafür sorgen, dass wirklich ganz schwierige und schlimme Fälle von Härtefällen, ja, von Menschen, die wir wirklich nirgendwo wegschicken können, in Anführungsstrichen, dass sie dann hier bleiben können. Ja, das ist nur ein Beispiel für sozusagen eine Politik, die aus der Zivilgesellschaft in Gesetze, in bundesweite Anwendung kam.
Und jetzt, diesmal ist dann Berlin wieder Vorreiterin, was das Partizipationsgesetz angeht?
Ja, ich würde mir das wünschen, dass der Bund so ein Gesetz verabschiedet. Ich würde mir auch wünschen, dass wir wirklich ganz ernsthaft über diese Themen auch gemeinsam nachdenken, spätestens nach der Europawahl. Wir müssen uns Sorgen machen um unsere Demokratie und die Aushöhlung der Demokratie, das haben wir inzwischen auch gelernt, passiert über die Aushöhlung der Institutionen. Das heißt, der Schutz der Demokratie muss auch über die Stärkung der Institutionen passieren. Gilt für eine Institution wie die Beauftragte seit 40 Jahren, gilt aber eben auch für Gesetze und Strukturen, die wir ansonsten mühselig auch aufgebaut haben. Mhm. Die gilt es jetzt auch wirklich zu stärken und zu verteidigen oder da, wo es Lücken gibt, auch sie zu installieren. Mhm. Demokratiefördergesetz gehört, finde ich, auch dazu. Alle diese Themen, die wir jetzt gerade gesellschaftlich diskutieren, die sind aus meiner Sicht ganz wichtig zur Stärkung unserer Demokratie.
Ich habe gerade das Gefühl, dass gerade zivilgesellschaftliche Organisationen in Ostdeutschland, das ist jetzt nicht in Berlin, aber in Ostdeutschland, dass es so ein bisschen so eine Wahrnehmung gibt, wir können uns nicht mehr auf die Institutionen verlassen. Wir müssen tatsächlich Strukturen außerhalb von Institutionen schaffen, um uns und andere zu schützen.
Das kann sein.
Also ne, wir reden über, ich lebe in einem kleinen Ort in Brandenburg. Ich verlasse mich nicht mehr auf die Abgeordneten, die da jetzt im Stadtparlament sitzen. Das sind jetzt noch nicht die Gesetze machen, aber es sind natürlich die umsetzen. Die Verwaltung, die es umsetzt.
Ja, ich glaube, das ist sozusagen das nächste Stadium über Worst-Case-Szenario, über das wir sprechen. Ich würde sagen, man braucht natürlich beides. Wir leben immer noch in einem Rechtsstaat. Mhm. Und das ist ja auch das, was die Menschen, die gerade auch nach Deutschland kommen, und es kommen sehr viele Menschen nach Deutschland. Damit meine ich nicht nur aus Gründen, weil sie fliehen müssen, sondern wirklich aus ganz verschiedenen Gründen. Die schätzen dieses Land gerade, weil es ein rechtsstaatliches, stabiles System hat, weil wir eine relativ gute Gesundheitsversorgung haben, weil wir eine offene, liberale Gesellschaft sind, weil wir ein gutes Bildungssystem haben, in Anführungsstrichen. Ja, wir haben gerade im Vorfeld drüber gesprochen. Das sind alles Merkmale, die, wenn man Menschen von außen fragt, immer noch sozusagen als die Punkte genannt werden, warum sie doch nach Deutschland kommen wollen.
Das sind die eigentlichen Pull-Faktoren, ne? Dass wir ein demokratischer Rechtsstaat sind.
Und darüber sollen wir stolz sein. Ja. Das ist doch toll. Ja. Ja, das ist toll, dass es immer noch diese Wahrnehmung gibt. Und ich würde trotzdem die Lanze brechen für unsere Institutionen. Warum? Aus zwei Gründen. Zum einen sind wir in einem demografischen Wandel, der natürlich auch den öffentlichen Dienst, die Verwaltung, die Institutionen erreicht. Ich bin eine große Anhängerin davon, auch die Diversität, die wir in Berlin auf der Straße haben, auch in die Ämter zu bringen. Das ist ja auch ein Kern unseres Partizipationsgesetzes. Nämlich zu sagen, ihr gehört dazu, ihr seid Teil dieser Gesellschaft, ihr müsst dieses Land auch repräsentieren. Und das müsst ihr tun in den Institutionen, in den Parteien, in den Verwaltungen. Das heißt, es verändert sich ohnehin demografisch die Zusammensetzung dieser Institutionen. Und ich glaube, und unabhängig davon, was sozusagen politisch passiert, wir haben im Moment auch deshalb so eine stabile, sozusagen stabile Institution, weil uns der Rechtsrahmen ja auch schützt, ja, soweit wir ihn haben. Und es geht dann immer aber trotzdem um die Frage der Ermessensspielräume, um die Frage der Wahrnehmung, auch der kulturellen Wahrnehmung auf unsere Gesellschaft oder die diverse Gesellschaft. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir diese Menschen bei uns in den Ämtern und Institutionen haben, dass sich dann auch die Dienstleistung und auch der Service und auch das, was eigentlich die Daseinsvorsorge leisten muss, entsprechend auch verbessern wird im Sinne einer Migrationsgesellschaft. Mhm. Alle Probleme, die wir gerade diskutieren in Deutschland, egal ob sozialer Wohnungsbau ist, Bildung, Arbeitsmarkt, Klima, das sind selbstgemachte Probleme, das sind strukturelle große Probleme, die müssen angegangen werden. Das hat eigentlich mit Migration und mit der Frage, wer ist eigentlich hier schuld, nichts zu tun. Die müssen wir anpacken. Und ich wage mal die These, dass Menschen, die selbst ein bisschen resilienter sind, weil sie selbst migriert sind, weil sie verschiedene auch Biografien haben, auch Brüche in ihrer Biografie, Neuanfang und so weiter, dass sie eher gewappnet sind zu sagen, ja, wir müssen diese Probleme anpacken und die müssen wir eben auch bis ins Kleinste durchdeklinieren und auch umsetzen, als wenn man sagt, ja gut, der Drops ist gelutscht, es ist irgendwie vorbei und Deutschland geht so schlecht und es wird eigentlich immer schlechter. Ich habe wirklich die Hoffnung, dass gerade die jüngere, gut ausgebildetere Migrationsgesellschaft, die dann auch wirklich die Verantwortung übernimmt, auch in den Institutionen, eher diesen Reformwillen hat und auch den Mut, diese Transformation, in der wir uns befinden, auch wirklich anzugehen. Und deswegen gucke ich gar nicht so skeptisch, ja, nein, auf diese Frage, was macht dann die Politik?
Ich gucke skeptisch, ne?
Genau. Genau, Daniel guckt skeptisch. Ich kann mir auch vorstellen, warum, und bestimmt kommt das später noch von dir. Ich erinnere mich, dass vor etwa 10 Jahren ist ja schon so eine Offensive in der Verwaltung, in der Berliner Verwaltung gab, migrantische Communities offensiv anzusprechen. Das, was politische Parteien bis heute noch nicht so gut beherrschen. Ich kann mich sehr gut erinnern, es muss ungefähr 10 Jahre her gewesen sein, wo sie halt versucht haben, aus Migranten-Communities Personal zu rekrutieren. Was können wir 10 Jahre danach darüber sagen?
Ja, vor 10 Jahren, ich erinnere mich auch an diese Zeit, haben wir mit einzelnen Projekten, ich glaube, Berlin braucht dich, war so ein Slogan, haben wir begonnen, sehr aktiv uns mit dieser Frage zu beschäftigen. Ich glaube, wir sind ganz schön ein ganz großes Stück weiter. Einmal, weil die Demografie uns einfach da hilft, aber weil wir eben auch mit diesem Gesetz, was sehr konkrete Vorgaben macht, wie wir uns eigentlich aufstellen müssen, wie wir aktiv Menschen mit Migrationsgeschichte im öffentlichen Dienst fördern können, sozusagen verbindliche Marke oder verbindlichen Rahmen gibt. Ja, es passieren in den letzten Jahren sind sehr viele gute Dinge passiert, aber wir kriegen immer wieder mit, dass beispielsweise der Anteil nicht schnell genug gestiegen ist. Oder wir kriegen mit, dass nicht Menschen, die in den öffentlichen Dienst eingestiegen sind, auch wirklich in den Führungspositionen ankommen.
Ja, das wären meine Fragen
gewesen. Wir kriegen mit, dass Menschen in öffentlichen Dienst auch wieder aussteigen, gerade im Bildungsbereich, weil sie sagen, es gibt nicht genug Sensibilität für Diskriminierung und Rassismus. Das heißt, jede Organisation muss sich auch aktiv damit auseinandersetzen. Je diverser sie ist, desto sensibler muss sie eigentlich darauf eingehen. Und Probleme sind vorprogrammiert. Die muss man aber gut managen. Dazu braucht man Instrumente. Und all das haben wir jetzt versucht, in dieses Gesetz zu gießen. Übrigens auch mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz sozusagen. Das sehe ich immer als die zweite Seite der Medaille. Sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wir haben gerade vor einem Monat unsere große Befragung beendet. Wir haben alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes mal gefragt, habt ihr eigentlich Migrationshintergrund, ja oder nein? Zum allerersten Mal haben wir es gemacht. Mhm. Wir brauchen diese Zahlen, diesen Grundstock an Zahlen, damit wir wissen, wie sollen eigentlich die Fördermaßnahmen eigentlich aussehen? Mhm. Wie können wir den einzelnen Abteilungen, Ressorts sagen, da steht ihr, das ist eure Zahl, da wollt ihr hin, wie ist der Weg dahin? Also richtige Personal- und Förderpläne erstellen. Mhm. Das ist sozusagen wirklich der vorgezeichnete Weg, den wir jetzt umsetzen müssen. Wir haben uns gesetzlich dafür verpflichtet. Und wir sind also mittendrin. Wir sind richtig mittendrin in der Mache. Von daher würde ich durchaus positiv auf deine Frage antworten, was ist in den letzten 10 Jahren passiert.
Wie habt ihr diesen Migrationshintergrund gemessen? Ist es Selbstauskunft? Habt ihr die Familienbiografie abgefragt?
Oder Staatsangehörigkeit. Das ist ja immer schwierig. Ja. Also, ne? Das sind ja so Themen, die uns auch beschäftigen in der Wissenschaft, weil wir uns da natürlich immer schwer tun, das wirklich angemessen abzubilden.
Es gibt eine ganz lange Diskussion darüber, über den Begriff Migrationshintergrund. Wir selbst nutzen in unserem Gesetz den Begriff Migrationsgeschichte. Es gab ganz viel Diskussion auch darüber, ob wir nicht sagen, Menschen mit Rassismuserfahrungen etc. Wir haben uns dann entschieden, tatsächlich auf den klassischen Begriff Migrationshintergrund zu beharren. Warum? Weil er erstens statistisch in der Bevölkerung immer noch erfasst wird und wir brauchen eine Zielvergleichsgröße in der Bevölkerung. Mhm. Und zweitens, er ist breit genug, um nicht das, was uns jetzt auch gerade mit dem, wirklich mit diesem Rechtsruck ja auch passiert, dass Menschen Angst haben, ausgewiesen zu werden, sozusagen diese Ethnisierung der einzelnen Gruppen ist uns dadurch nicht möglich, weil in dem Migrationshintergrund eben auch, weiß ich nicht, weiße Migranten
aus Belgien,
Schweden, Österreich und so weiter da drin sind. Trotzdem wissen wir, dass die Anzahl der Menschen aus Schweden und Österreich relativ gering ist. Das heißt, wir können uns das leisten, mit dieser Grauzone auch zu arbeiten. Wir wissen, wir reden eigentlich von großen Kohorten, Nationalitäten aus den ehemaligen Gastarbeitergenerationen. Wir reden von Unionsbürgerinnen, wir aus Drittstaaten und so weiter. Das heißt, das nehmen wir in Kauf, ja, und haben uns also wirklich auf die klassische Definition, die auch bei uns im Gesetz drin steht, fokussiert, nämlich zu sagen, ich habe einen ausländischen Pass, also Migrationshintergrund hat, wer einen ausländischen Pass hat oder mindestens einen Elternteil, was nicht bei Geburt den deutschen Pass hatte. Das ist sozusagen die Mikrozensusdefinition, mit der wir arbeiten. Ich sage nicht, dass es jetzt in Stein gemeißelt ist. Es kann sein, dass diese Definition sich auch dann irgendwann mal auch nochmal zur Disposition steht, wir sie anpassen. Aber im Moment ist das ist das. Und zu der zweiten Frage, wie haben wir es gemacht? Ja, freiwillig, anonym und digital haben wir alle abgefragt.
Das aber war nicht Selbstauskunft, sondern tatsächlich...
Na doch, doch war Selbstauskunft, es war eine Abfrage.
Okay, also die Frage war sozusagen, hast du selbst einen ausländischen Pass oder... Genau. Deine Eltern. Okay.
Und wir haben natürlich noch ganz viele andere Dinge gefragt. Wir haben gefragt, wo arbeitest du, auf welcher Position, welche Eingruppierung hast du, arbeitest du in Teilzeit oder nicht, welches Geschlecht hast du, um so ein bisschen paar Korrelationen vielleicht auch dann daraus herzuleiten, wo die Menschen gerade sind. Was total ärgerlich war, wir haben natürlich solche Dinge nicht von heute auf morgen sozusagen gestartet, sondern lange, lange vorbereitet und just eine oder zwei Wochen vor der Veröffentlichung oder vom Start dieser Erfassungskampagne kam die Enthüllung aus der Korrektivrecherche gerade an die Öffentlichkeit. Und das hat natürlich alle verunsichert, weil da hieß es, okay, wir machen jetzt gerade Pläne, wie wir Menschen mit Migrationsgeschichte oder die mit ihnen irgendwie sympathisieren, hier weghaben wollen, irgendwie aus Deutschland. Und ja, das hat tatsächlich zu großer Verunsicherung geführt. Deswegen haben wir auch zugesagt, diese Daten haben wir einmalig erhoben. Wir löschen sie auch danach. Das habe ich jetzt gerade auch vor 2 oder 3 Wochen verfügt, dass wir diese Daten erstmal löschen. Ja, wir werden auch weitere Befragungen machen, aber es ist nicht zurückzuführen auf einzelne Personen. Mhm. Und auch da, wo statistisch das sozusagen ganz eng war, wird das auch nicht berücksichtigt. Also wir sind da sehr, auch sensibel gehen wir auch mit diesen Daten um. Mhm.
Sehr schön. Wir sind jetzt mit den harten Themen eingestiegen und haben noch mal über dich gesprochen. Also den harten politischen Themen.
Aber es gibt ja voll die gute Brücke, weil ich glaube, die zweitgrößte Gruppe der Menschen mit Migrationsgeschichte in Berlin sind Menschen mit polnischer Migrationsgeschichte oder polnischer Familienbiografie. Du bist aber nicht in Berlin geboren.
Nein,
und ich bin nicht. Und auch nicht direkt in Berlin angekommen.
Und auch nicht angekommen, ja.
Jetzt bist du bist aber nicht weit weg von Berlin geboren. Aber du bist dann die, du bist, wir hatten das schon mal
an Berlin vorbeigefahren.
Genau, wir hatten das in einer Folge schon mal besprochen, dass man ja nach, also du bist nicht in Städtchen geboren, aber in der Nähe. Und dann, dass man immer aus Berlin immer gar nicht so oft dahin guckt. Ne? Also man guckt eigentlich immer irgendwo anders hin. Man weiß gar nicht, dass irgendwie 1,5 Stunden sind von hier. Gryfno, ne?
Yeah. Gryfino. Ja, da habe ich gelebt. Da bin ich aber nicht geboren. Geboren bin ich tatsächlich in Zgorzelec.
Ah, ja.
Zgorzelec ist die zweite Hälfte von Görlitz.
Oder die erste.
Oder die erste, genau.
Wie man will.
Und da bin ich geboren. Ah, ja. Meine Familie kommt aus der Nähe von Posen und gelebt habe ich tatsächlich in der Nähe von Stettin, Gryfino, eine kleine Stadt. Wir sind in den 90er Jahren, also Februar 1990, nach Bremerhaven ausgewandert. Ich mit meiner Familie, ich war in der 6. Klasse, ich wurde natürlich überhaupt nicht gefragt, ob ich mitkommen will oder nicht. Das ist halt leider so ein bisschen
das Schicksal. Klasse, ist ja schon älter.
Ja, schon älter, mit 12. Ja. Und genau, und kam dann wirklich in die 7. Klasse in Deutschland an, zunächst in eine Willkommensklasse. Da habe ich gar nichts gelernt. Ich habe auch wirklich nicht verstanden, was ich in dieser Klasse soll. Mit anderen Kindern, die auch gar kein Deutsch sprechen. Eine vollkommen überforderte Lehrerin. Wir sind dann umgezogen, Gott sei Dank. Und dann bin ich in so einem klassischen migrantischen Viertel in Berlin, in Bremerhaven, dann auch in eine andere Schule gekommen. Und da gab es Gott sei Dank wirklich auch fortschrittlichere Konzepte, nämlich ganz speziellen Förderunterricht für die Kinder zum Deutschlernen und ansonsten ganz regulären Unterricht. Ich war zum Beispiel sehr gut in Mathe, ja, und ich konnte auch in Mathe ganz normal da mitmachen. Das war schon für mich, glaube ich, ganz gut, auch wenn ich mich an diese Anfangszeit echt auch als eine krasse Zeit erinnere. Mit 12 Jahren, kurz vor der Pubertät, so aus einem sozialistischen Land. Ich weiß noch, ich war ganz komisch angezogen. Die Leute haben mich irgendwie alle angeguckt. Dann natürlich diese Sprachlosigkeit. Ja, man kann ja, ich war ein lebendiges Kind und plötzlich sitze ich da und kann nicht wirklich das sein, was ich bin. Also das erinnere ich irgendwie so am stärksten, diese Sprachlosigkeit. Und ja, und dann sucht man sich natürlich erstmal Freunde, die auch Polen sind, klar. Dann habe ich aber sofort zu spüren bekommen, ich weiß noch von irgendeiner Kinderärztin, sagen, die muss Deutsch lernen, die kann nicht Freunde aus Polen haben, die muss jetzt mit Deutschen sich befreunden. Da habe ich gesagt, ja, aber wer will denn bitte, ich kann doch gar nicht Deutsch reden. Ne? Das habe ich den Leuten auch gar nicht übel genommen. Und aber ich fand das auch gemein, ja, also auch gemein gegenüber so einem Kind sowas zu sagen. In so einem Vorwurfston in Richtung meiner Eltern. Naja, und dann habe ich aber relativ schnell auch Deutsch gelernt und bin dann in der Realschule, habe die 10. Klasse zu Ende gemacht und konnte, das war vielleicht auch nochmal wichtig, Bremerhaven, Bremen, die hatten damals diese Regelung, dass die zweite Fremdsprache auch die Herkunftssprache sein kann. Also ich konnte eine Prüfung auf Polnisch ablegen und hatte damit eine zweite Fremdsprache neben Englisch und durfte deswegen Abitur machen. Dann bin ich wirklich zur Oberschule gekommen und habe dann 3 Jahre Abitur gemacht.
Ich habe, wir waren gestern in Cottbus, wir haben gestern einen Podcast im Cottbus gemacht und danach habe ich mit jemandem geredet, die mir erzählt hat, dass es so schlimm ist in Cottbus, dass die Leute kein Polnisch lernen. Also das weiß man ja, dass in der Grenzregion, also in deutschen Städten in der Grenzregion kein Polnisch gelernt wird. Aber du hast auch kein Deutsch gelernt dann, obwohl ihr so nah an der deutschen Grenze gewohnt habt.
Ja, du darfst nicht vergessen, ich habe wirklich in der sozialistischen Zeit in Polen gelebt. Also mit
aber trotzdem
der,
nicht. Also hätte es trotzdem sein können.
Nein, wir mussten alle Russisch lernen.
Russisch wollte ich gerade sagen. Das war ja also.
Ja. Wir sind ja nach Westdeutschland dann auch ausgewandert. Hintergrund war deutsche Vorfahren als Spätaussiedler, durften wir das machen. Aber meine Familie ist tatsächlich auch gemischt, aber wir haben immer Polnisch gesprochen. Wir haben nie, es ist eher witzig, dass zum Beispiel in dieser Region um Posen in der polnischen Sprache sehr viele deutsche Begriffe drin sind. Wie heißt der? Wie heißt der, das ist so irgendein Werkzeug, was man irgendwie, so ein Ding, ja? Wie heißt der, heißt das? Zum Beispiel, ja?
Das ist lustig.
Ja. Das habe ich aber erst verstanden, als ich Deutsch gelernt habe. Früher habe ich, wie heißt der, wie heißt der? Ja. Und ja, und deswegen ist es eigentlich also auch noch ein ganz krasser Systemwechsel, den ich erlebt habe, wirklich von einem Sozialismus, der mir in der Schule beigebracht wurde, den ich natürlich irgendwie auch gar nicht jetzt groß erzählt bekommen habe, sondern einfach dort gelebt habe in einer Gesellschaft, die sich irgendwie egalitär nennt. Ja, ja, das habe ich auch wirklich so, so gelebt. Und all das habe ich ja erst dann in den neuen Strukturen in Deutschland reflektieren können. Mhm. Ne? Also in Deutschland habe ich erst verstanden, wie unterschiedlich diese politischen Systeme sind. Ich habe verstanden, was das bedeutet, wenn du keine egalitäre Gesellschaft hast. Ja, dass die Kinder, die aus Ärztehäusern kommen oder Anwältenfamilien mit der Nase rumpfen, wenn sie mich sehen. So. Und dass es da eine ganz klare Trennung gibt. Und dass ich auch in einem migrantischen Viertel gelebt habe, was heute irgendwie als Brennpunkt bezeichnet würde, das habe ich da auch nicht richtig wahrgenommen als Kind. Das sind immer so, ich verstehe ganz gut diesen Begriff der Zuschreibung, weil das sind wirklich Zuschreibungen, die von außen passieren. Die Menschen erleben und wahrnehmen das wirklich anders. Das kann ich auch echt bestätigen. Ja? Also die soziale Herkunft. Man fühlt sich nicht arm oder man fühlt sich nicht irgendwie ausgegrenzt oder sowas, wenn man dort lebt und alle eigentlich ne, so. Und ja, das sind eigentlich ganz viele spannende Erkenntnisse, die ich über Deutschland, aber dann auch über Polen in dieser Zeit selbst erfahren habe. Ich lese gerade ein Buch, habe ich auch mitgebracht. Ich bin also hellauf begeistert von der Lea Ipi, Frei, eine junge Frau, die die Wendezeit in Albanien beschreibt und auch so mit 12 Jahren die Wende, so 10, glaube ich, erlebt. Also ich lese das Ding und ich denke, das ist mein Leben. Ja, das ist genau mein Leben. Als Kind diese etwas naive und blauäugige Vorstellung, was sozusagen Sozialismus bedeutet, aber gleichzeitig jeden Tag das auch wahrnehmen. Ne, du hast eine auskömmliche Versorgung, alle sind irgendwie gleich. Alle schimpfen so ein bisschen auf die Politik, aber sind total entpolitisiert, weil alles entweder im Geheim passiert oder weil sozusagen sowieso die da oben ne, so ganz weit weg sind. Und plötzlich kommt dann diese Transformation und das habe ich natürlich auch erlebt als Polin, weil wir immer wieder auch natürlich meine Familie dort besucht haben und Polen und Deutschland noch nicht so weit auseinander sind. Und dann habe ich diese Transformation dieser Gesellschaft auch so hautnah mitbekommen, ja, wie sie sich verändern mit all diesen Unsicherheiten und gleichzeitig aber auch so eine Aufbruchsstimmung, vielleicht auch ein bisschen anders als in der DDR.
Es war ja ein sehr dynamischer Kapitalismus dann. Also Polen
ja,
galt
ja
immer
so. Das
ist
doch gut gesagt.
Also Polen galt ja als eine der sozusagen rapidesten sich kapitalisierenden Gesellschaft mit tollen neuen Fabriken und neuen Jobs und Leuten, die viel Geld gemacht haben, aber eben auch mit sehr schneller, sehr hoher sozialer Ungleichheit und sehr viel Wegzug auch. Ja.
Genau.
Also ich glaube, das ist für Polen so ein ganz großes. Was naja, auch mit Ostdeutschland vielleicht mal ist, gehen oder bleiben, ne? Das ist auch so eine Frage.
Ja, und ich glaube aber, dass so diese Transformationsschmerzen oder die Aufarbeitung dieser Zeit ein bisschen später dann auch oder später ja trotzdem passiert ist, wie in ganz vielen dieser Länder, mit der Peace-Regierung, mit der ganzen Frage der Entkommunisierung. Ich weiß noch, wie wir immer auch eher positiv auf die DDR geguckt haben oder auf Ostdeutschland schon, wie sie sozusagen mit der GAUK-Behörde diese Zeit aufarbeitet. Inzwischen habe ich da einen differenzierteren Blick natürlich drauf, aber damals aus der polnischen Perspektive war das vorbildlich, ja, was Deutschland macht. Übrigens auch vorbildlich, wie sie eigentlich mit der Aufarbeitung der Nazi-Zeit umgegangen sind. Auch das habe ich erst in Deutschland so richtig kennengelernt. Das Bild in Polen der Deutschen war schon auch immer sehr stark mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Dritten Reich, ja, mit der Nazi-Zeit verbunden. Dann komme ich irgendwie als Kind in die 7. Klasse in Westdeutschland an und merke, boah, die setzen sich ja richtig kritisch damit auseinander.
Aber
und
kam Polen davor? Weil das ist ja schon ein Thema in Polen, oder? Dass in der Aufarbeitung der Shoah und des Zweiten Weltkriegs die sozusagen die polnische Geschichte in Deutschland eine relativ geringe Rolle spielt. Ja. Also ja. Ne, Warschauer Ghetto wird verwechselt mit dem jüdischen Ghetto in Warschau. Warschauer Aufstand wird verwechselt mit dem Ghettoaufstand. Viele Jüdinnen in den Konzentrationslagern waren eben auch polnische Staatsbürger. Also ne, und ich weiß auch, dass es in Polen sozusagen auch andersrum ist. Also dass da sozusagen die Anerkennung der Opfer als Jüdinnen sozusagen in meinen Hintergrund getreten ist und das sozusagen immer die polnischen Opfer waren.
Total wichtiges Thema. Ja. Absolut, genauso wie du schilderst, genauso wie du das beschreibst. Und ich glaube, das wiederum hat viel mit dieser Asymmetrie zu tun. Mhm. Polen in Deutschland, Deutschlands Blick auf Polen, immer doch ein Stück minderwertig. Mhm. Ja, das spiegelt sich dann in der Aufarbeitung wieder, das spiegelt sich aber auch in der Wahrnehmung der Polen in Deutschland wieder, ganz lange Zeit. Dann natürlich irgendwie eine kleine Rehabilitation, weil dann gibt es irgendwie andere, die noch schlechter dran sind. Aber genau das, das hat natürlich die rechte Regierung in Polen ganz klug ausgespielt, bis hin zu einer wirklich Zerstörung der deutsch-polnischen Beziehung an ganz vielen Stellen. Aber natürlich ist da ein Kern drin. Ja, und die Frage der Auseinandersetzung mit dem Antislawismus, also spätestens mit dem Ausbruch des Krieges in Ukraine, wissen wir auch, wie wenig wir eigentlich über diese Region wissen, angefangen von Polen, aber es geht natürlich auch weiter.
Auch die polnisch-ukrainische Geschichte und so. Ne? Ja. Ich meine, es sind so Kleinigkeiten. Ich war mir letztens, also meine Familie stammt aus dem Wartedelta mehr oder weniger. Mhm. Also mein Opa ist da aufgewachsen und wir haben jetzt meinem Papa nochmal eine Reise dorthin geschenkt, was zu sehr bizarren Situationen geführt hat. Wir haben ihm auch geschenkt, dass wir mit einem Elektroauto dahin fahren, weil er darüber nachdenkt. Und wir haben uns bei Europcar, Hamburger Kennzeichen, einen dicken Mercedes, Elektro-Mercedes ausgeliehen, sind dann zu diesem Ort gefahren, in Stary Dworek, in der Nähe von Skrzyżyna, und sind an dem Ort ausgestiegen, wo das Haus stand. Da steigen so vier dicke Deutsche aus dem Mercedes mit Hamburger Kennzeichen, Elektroauto, und fangen an auf Deutsch sozusagen.
Wollen wir das Typen, kaufen?
Mit dem Typen, der da lebte, fing dann meine Mama an, irgendwie ihm zu erklären, ja, unser Vater hat hier gewohnt und so. Und dann habe ich versucht, Polnisch mit ihm zu reden, und er hatte nicht so richtig Lust. Hast ja schon gehört, wie gut mein Polnisch ungefähr ist, also so richtig gut auch nicht. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir dieses Elektroauto ausgeliehen haben und mein Vater dann sich gefragt hat, aber ist das wirklich eine gute Idee? Gibt es überhaupt Elektrotankstellen, Elektrosäulen in Polen? So, ne? Also so wenig weiß man dann. Und die leben halt in Brandenburg, relativ nah dran eigentlich. Und das war so ein exotischer Ausflug sozusagen. Mhm.
Ja, es gibt immer noch diese Vorurteile. Und wir haben ja Städtepartnerschaft Berlin und Warschau und ganz viele. Co-Object ist übrigens die Städtepartnerschaft von Pankow. Ich habe auch mal in Pankow gearbeitet. Ja. Also unzählige von solchen Partnerschaften. Und es ist schon witzig, also ich glaube, das war vor 3-4 Jahren, kam eine Warschauer Delegation zu uns aus der Stadtverwaltung, und die wollten ganz viel über Migration und Integration erfahren von uns. Mhm. Wir wiederum wollten ganz viel wissen, wie sie eigentlich die Digitalisierung der Verwaltung machen. Mhm. Ja, weil da ist tatsächlich, die sind viel, viel weiter, was diese Themen angeht. Also wenn das so auf Augenhöhe passiert und wenn man sich wirklich auch begegnet und interessiert ist an diesen Themen, dann kann man gewinnen. Aber es ist, würde ich jetzt unterstellen, nicht immer so der Fall. Ne? Also es gibt schon immer tendenziell diese Überheblichkeit. Die gibt es aber nicht nur gegenüber Polen, sondern gegenüber ganz vielen anderen Ländern. Das ist so ein bisschen unser Problem. Wir verstehen nicht, dass Deutschland einfach ein riesengroßes Land mitten in Europa ist. Mhm. Und dass wir auch so von anderen wahrgenommen werden. Und deswegen muss man verdammt aufpassen, welche Rolle man spielt. Auch innerhalb der Europäischen Union. Also die ausgestreckte Hand in alle Richtungen, auch die Brücke zwischen Ost und West. Also da fehlt mir manchmal auch genau diese Wahrnehmung. Die würde ich auch Berlin auch gerne attestieren. Ja, viel stärker diese europäische Brille und die Verantwortung auch als ein großes Land mitten in Europa auch wahrzunehmen. Wir können uns nicht irgendwie geografisch wegverschieben. Wir sind nun mal da, wo wir sind. Und deswegen ist das so wichtig, auch nochmal diese Außenperspektive wahrzunehmen. Wir werden immer kritisch beäugt von Polen, ja, und es wird immer unterstellt, was heißt unterstellt, Geschichte hat ja das deutlich gemacht, welche Verbindung es eigentlich nach Russland gibt, was wird da eigentlich vereinbart und besprochen. Übrigens, weil du von deinem Ausflug nach Warschau gesprochen hast. Ich war jetzt in Gdańsk vor ein paar Monaten, und ich muss wirklich empfehlen, Also das Museum des Zweiten Weltkrieges ist einfach grandios gut. Und gleich daneben ist das Solidarność-Zentrum, ja, wo die Geschichte noch weiter erzählt wird, ist mindestens genauso gut. Also ich würde wirklich, also wer die Geschichte auch nochmal aus dieser Perspektive sich angucken möchte, dem sei wirklich diese Reise da nach Gdańsk empfohlen.
Im Solidarność-Zentrum war ich. Und dann natürlich, ich bin mit meiner Tochter hingefahren und wir sind auch auf die Westerplatte, weil mir das ganz wichtig war, dass wir einmal da sind, wo der Zweite Weltkrieg quasi begonnen hat. Und es ist ja auch so 6 Stunden mit dem Zug, pünktlich.
Ja, Direktzug, oder?
Direktzug, Pirogi.
Pünktlich kennen wir hier in Deutschland nicht mit der Bahn.
Nee, und total entspannt. Die Klimaanlage war ein bisschen schwierig in dem Waggon, in dem wir waren. Aber ja, lohnt sich hinzufahren. Und Warschau, wir hatten ja auch Tomasz Kurjanowicz zu Gast, der auch in Bremerhaven aufgewachsen ist.
Ich hatte ihn noch nie kennengelernt.
Da muss man irgendwie mal connecten, weil da wollte ich dich nämlich fragen, aber du hattest auch eine Frage, aber ich frage jetzt trotzdem die Frage noch. Der meinte nämlich, Bremerhaven ist so ein bisschen das New Jersey Deutschlands. Arbeiter, und du hast auch schon vom Brennpunkt gesprochen.
Ja. Hat er Deutschland gesagt oder von Bremen?
Nee, ich glaube, er hat es mit New Jersey verglichen.
Ja, weil halt irgendwie das Bremen wie New York und Bremerhaven.
Bremen mit New York verglichen?
Weiß ich nicht. Es sind unsere verschiedenen Perspektiven.
Ja,
ja, genau. Ja, es ist eine Stadt, die die im Prinzip sehr stark von der Industrie gelebt hat. Werften, also ich musste auch so ein Praktikum machen in der Realschule. Ich habe auf einer Werft ein Praktikum gemacht. Ja, mit so einem Blaumann durfte ich da irgendwas schweißen.
Cool.
Dann habe ich als Schülerin auch im Hafen gearbeitet. Ich habe es kam immer, in Bremerhaven gibt es einen Containerhafen mit riesengroßen Schiffen, die Autos und auch andere Geschichten nach Europa bringen. Die müssen ja runter, also die Autos müssen irgendwie runtergefahren werden. Ich habe da auch gearbeitet und habe diese Autos immer hin und her.
Ja. Traumjob.
Ja, irgendwann mal wurden, also klassischer Männerjob, so Hafenarbeiter, die irgendwie diese ganzen Container löschen sollen. Löschen ist ein Fachbegriff. Bei den Autos war es aber schwierig mit den Männern, weil das ist so ein bisschen wie du gerade sagst. Die sind alle verrückt geworden und sind da irgendwie durch die Gegend gefahren. Dann hat irgendwann mal die Hafenleitung gesagt, nee, wir müssen jetzt Frauen einstellen. Die fahren vorsichtiger. Ernsthaft. Und das war der einzige Bereich, wo Frauen in diesem Hafen zugelassen waren.
Und überrepräsentiert.
Überrepräsentiert, und wir durften dann wirklich diese Autos machen.
Frauenparkplätze
Nein, aber das ist Bremerhaven. Ja, natürlich ist es eine Arbeiterstadt, relativ arm, mit einem, ich glaube, deutschlandweit höchsten SGB-II-Bezug. Inzwischen hat sich viel, also die Stadt tut natürlich auch viel dafür, dass sie strukturell ein bisschen sich anders aufstellt, weil viele Menschen weggegangen sind, keine Uni. Inzwischen gibt es aber auch eine Fachhochschule, die gut funktioniert. Es gibt Wissenschaft, das ganz tolle Auswandererhaus, dieses Museum, was ja eigentlich, finde ich, wirklich deutschlandweit Vorzeige-Institution ist. Das Klimahaus, was irgendwie so ein Touristenmagnet ist und. Also man versucht schon viel, um die Attraktivität zu steigern. Trotzdem gehen natürlich viele Menschen weg. Also der Kollege ist weg, ich bin weg. Manchmal begegnen mir Leute aus Bremerhaven. Aber diese Stadt, wenn man dort lebt, und die ist schön, ja, die ist an der Nordsee oder an der Weser, also am Deich, die funktioniert wie alle anderen auch. Also ich warne immer davor, so ein bisschen aus dieser Außenperspektive so ein Mitleid zu empfinden. Das ist so ein bisschen, wie wir immer so ein bisschen gucken und denken, oh Gott, Neukölln oder sowas.
Also ich denke das nicht.
Du denkst das nicht, genau.
Ich meine,
genau.
Bundesweit
ist es das. Ja. Ich warne davor, weil ich finde, diese Außenperspektive und diese Zuschreibung funktionieren für die Menschen, die da drin leben, eben nicht. Und das ist eine starke Stigmatisierung, und die tut den Menschen Unrecht. Ich wurde extrem gefördert. Ich hatte super nette Freunde. Ich habe das Migrantische wirklich dort hautnah erlebt und auch gelebt. Bremerhaven war ja auch eine Zeit lang die Stationierung von US-Soldaten. Das heißt, es gab ganz viele auch schwarze Menschen oder auch Familien, die sozusagen binationale Familien. Also es ist wirklich eine ganz, ganz vielfältige Stadt. Das waren alles meine Freunde, alles meine wirklich sozusagen Buddies. Und Ich habe erst gemerkt, als ich die Schule verlassen habe, beim Abitur ging es noch, aber spätestens an der Uni, waren alle diese Leute weg. Mhm. Ja, und die waren aber genauso klug wie ich. Mhm. Die hatten was drauf. Und dann habe ich mich schon damals gefragt, was ist denn das? Warum fallen die eigentlich durch dieses Raster? Mhm. Weil nur die Familie irgendwie sich vielleicht nicht kümmert, weil der eine oder andere Zufall gegen sie ist und vielleicht die Lehrerin oder Lehrer nicht die genug fördert. Woran liegt's, ne? Mhm. Und das ist im Prinzip auch genau das, womit ich hier in Deutschland sozialisiert wurde. Nämlich diese Frage, wie kann man, was ist eigentlich Chancengleichheit? Mhm. Ja, und wie von welchen krassen Zufällen das alles abhängt. Mhm. Ich würde sagen, ich hatte Glück. Und viele hatten eben kein Glück. Und das kann nicht sein, dass wir hier irgendwie nach Glück leben. Mhm. Das muss strukturell anders aufgezogen werden. Wenn wir wirklich sagen, wir haben einen ausgebauten Sozialstaat, dann müssen wir das auch ernst nehmen. Und wenn wir wissen, wir haben eine migrantisch geprägte Bevölkerung, ja, oder wie wir immer sagen, eine Migrationsgesellschaft, dann müssen wir natürlich alle diese Politiken, die wir haben, auch auf die Migrationsgesellschaft ausrichten. Mhm. Bildung gehört an allererster Stelle dazu, aber natürlich im Prinzip alles, ja. Mhm. Auch Stadtentwicklung und auch Gesundheit und Arbeit und you name it.
Mhm. Hattest du denn, hast du das Gefühl, dass wenn du jetzt zurückdenkst, dass deine Sozialisierung im sozialistischen System ein Faktor dabei gespielt hat, dass du dann, als du dein Studium begonnen hast, diesen Blick für diese Fragen hattest?
Ja, ja. Eindeutig. Also ich glaube, diese Solidaritätsgedanken und dieses etwas für die Gemeinschaft tun, ist schon, glaube ich, etwas, was mir aus Polen mitgebracht worden ist oder so, was ich irgendwie mitgenommen habe. Das
sind ja 12 Jahre Sozialisation.
Also. Ja, absolut. Und zwar die prägendste Zeit. Mhm. Und gleichzeitig aber auch die Konfrontation eben mit dieser doch krassen Klassengesellschaft, auch in so einer Stadt wie Bremerhaven. Mhm. Ja. Und dann dieser Blick für Ungerechtigkeiten, die nicht sich eben durch irgendwelche sachlichen Argumente wegerzählen lassen können. Ja, das ist das eine. Das andere, was ich allerdings nicht mitgenommen habe, ist die Frage, was macht man damit? Das habe ich tatsächlich in Deutschland gelernt und dafür bin ich sehr dankbar. Nämlich die Frage, Demokratie heißt, du musst dich kümmern. Du musst dich dafür kümmern. Und das fängt ganz klein an. Mhm. Ja, du musst für deine Rechte und deine Interessen einstehen. Und du bist nicht alleine, sondern du suchst dir Verbündete. Und diese Verbündete müssen das genauso vertreten. Und irgendwann mal seid ihr so viele, dass man eine Entscheidung trifft in eurem Sinne. Das habe ich wirklich in Deutschland gelernt und ich fand das auch wiederum etwas, was ich dann immer wieder nach Polen getragen habe, weil eine so entpolitisierte Gesellschaft, die über so lange Zeit eben auch bewusst, ja, von der Politik ferngehalten wird, die muss ja erstmal das lernen. Das ist ja das Kern der Demokratie. Auseinandersetzung, Streit, Interessen vertreten, auch mal selbstbewusst zu sagen, ja, das ist meine Position, dafür stehe ich und dafür organisiere ich mir Mehrheiten. Das sind Dinge, die ich dann wiederum in dem demokratischen Polen lange vermisst habe. Aber in Deutschland hatte ich das vorgefunden und ich finde, das ist genau der richtige Ansatz, eigentlich schon von Anfang an diesen diesen partizipativen Ansatz wirklich auch von Kindesbein an zu pflegen. In der Kita, in der Schule, überall den Kindern beibringen. Es macht einen Unterschied und du musst dich aber einsetzen. Mhm. Es macht keiner für dich.
Ich würde dir mal kritisch nachfragen.
Ja.
Ich finde das, also grundsätzlich sehe ich das genauso, wie du sagst. Das ist auch eine eigene Erfahrung, die ich auch selber gemacht habe. Ich habe 8 Jahre in der DDR eben gelebt und musste nicht gehen, um sozusagen dann in den demokratischen Staat zu kommen. Immer in Berlin gelebt und würde erstmal sagen, ja, stimmt. Also man muss das sozusagen auch erlernen, dass man selbstwirksam werden kann, dass man aber nur selbstwirksam wird, wenn man auch selber losgeht. Gleichzeitig ist es auch ein bisschen eine neoliberale Erzählung von Gesellschaft, dass man sich selber kümmern muss. Und als du Bildung erwähnt hast, als wichtig, ich glaube, wir alle drei, die wir hier in diesem Raum sitzen, würden das total unterschreiben, Bildung ist wichtig. Nun bin ich aber mein Leben lang in Berlin auf Schulen gegangen. Mhm. Und bis auf die ersten 2 Jahre war immer die SPD, immer die SPD verantwortlich für diese Schulen. Ich hatte ein bisschen Glück, ich war auf der Date-Oberschule, die war gerade saniert zu der Zeit. sodass wir zumindest Gebäude hatten, in denen man sich aufhalten konnte. Mein Bruder ist aber in Pankow auf eine Schule gegangen, in die einzige Gesamtschule, die es gab in Pankow, und ist sein Leben lang nicht auf die Toilette gegangen, weil sie unsaniert war. Er hat in einem Raum gesessen, in dem man die Fenster nicht schließen konnte, sodass es im Winter mal zu kalt und im Sommer immer zu heiß war. Also man konnte sie auch weder auf noch zumachen, aber sie haben halt gezogen. Und da, glaube ich, ist nämlich die Grenze, darauf will ich hinaus, da ist ein bisschen die Grenze von, man muss selbstwirksam werden. Sechsjährige, Siebenjährige müssen nicht selbstwirksam werden dafür, dass sie vernünftige Schulen bekommen, sondern das ist eine Strukturaufgabe der Stadt. Und da, aus meiner Perspektive, versagt Berlin an vielen Schulen. Jetzt bist du ja nicht die Bildungssenatorin.
Aber das ist ja auch gar kein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Also ich habe, als ich nach Deutschland gekommen bin, 1990, habe ich immer gelernt, Deutschland ist eine sogenannte soziale Marktwirtschaft. Das ist nämlich ein Zwischenmodell zwischen den ganz krassen neoliberalen Gesellschaften und den sozialistischen Gesellschaften. Ich rede das jetzt extra so wie mir das beigebracht wurde, weil das sozusagen natürlich sich innerhalb der letzten 30 Jahre verändert hat und weil da natürlich auch Graunuancen und so weiter eine Rolle spielen. In dieser sozialen Marktwirtschaft geht es genau darum, dass du ein soziales Netz hast und dass du bestimmte Daseinsvorsorge, aber auch bestimmte Bereiche natürlich staatlich organisieren musst. Der Staat spielt eine ganz wichtige Rolle. Das möchte ich sagen, ja. Das ist sozusagen, das hat eigentlich, um Gottes Willen, ich möchte nicht sagen, dass Kinder jetzt irgendwie selber die Toilette reparieren müssen.
Dann muss der Staat auch tatsächlich liefern.
Absolut, ne? So. Der Staat muss liefern. Und da sind wir wieder bei heute und jetzt. Wenn der Staat nämlich nicht liefert, wenn er die Hausaufgaben nicht macht, wenden sich die Menschen ab. Sie glauben dann auch nicht mehr an diese Demokratie, weil sie denken, aha, in den autokratischen Staaten geht es irgendwie schneller. Da wird von oben gesagt, ja, so, das muss jetzt gemacht werden. Dann ist das innerhalb von kürzester Zeit auch geschehen. Und das ist auch etwas, was wir schon lange wissen, dass sozusagen diese Langsamkeit in demokratischen Prozessen natürlich hochgefährlich ist, gerade wenn es um Transformation geht, also große Themenbereiche sich verändern müssen, gesellschaftliche Bereiche sich verändern müssen. Und ich sage immer, Deutschland ist gut und stabil, wenn es sozusagen gut funktioniert. Aber wenn eine Krise kommt, dann versagen wir auf ganzer Linie. Sehe Pandemie, sehe Krieg, sehe
Sommer der Migration.
Migration, genau. Also schnelle Entscheidung, kürzere Wege, Pragmatismus. Das ist nicht das, was sozusagen unsere stabile Demokratie und stabiles Rechtssystem eigentlich bewerkstelligen kann. Das ist ja so genau der Punkt, an dem wir jetzt gerade sind, dass wir einerseits nicht sozusagen aus unserer Haut raus können, weil wir haben nun mal den Rechtsrahmen und dieses enge Korsett. Und gleichzeitig sehen wir aber, mit diesem Korsett können wir aber eigentlich die Probleme nicht schnell lösen. Bildung ist, finde ich, noch ein zusätzliches Problem. Ich hatte das Glück vielleicht an dieser Stelle, dass ich nicht in Berlin zur Schule gegangen bin. Ich habe aber Kinder in der Schule, deswegen weiß ich ganz genau, wovon du sprichst. Ich weiß aber auch, wie viele engagierte und tolle Lehrerinnen es gibt. Und ich ärgere mich aber als Eltern natürlich auch wahnsinnig über bestimmte Dinge. Und meine Tochter auch. Ja, also die sieht auch viele Dinge, über die sie sich ärgert. Sie ist 15. Jetzt ist aber die Frage, und da sind wir schon bei diesem Thema, was kann jeder Einzelne tun? Ich frage mich, oder ich sag mal das anders, als ich in Pankow gearbeitet habe, im Bezirksamt, Bezirksämter haben auch immer die Schulaufsicht, oder ja, nicht die Schulaufsicht, sondern die Schulämter unter sich. Und da war eine Stadträtin, die desolate Situation in Pankow in den Schulen schon vor langer, langer Zeit lösen oder bewerkstelligen musste. Und die hat zu mir mal gesagt, Katharina, ich verstehe nicht, warum die Eltern nicht mehr auf die Straße gehen. Das ist doch eigentlich ein Skandal, was hier passiert. Ich verstehe nicht, warum die Eltern nicht mehr demonstrieren. Also, Bildung ist Ländersache. Ja, das liegt wirklich in unserer Hand. Wir sind verantwortlich. Wir können das nicht auf Bund oder sonst was schieben. Und Eltern, und zwar alle in der Gesellschaft, im Querschnitt sind davon betroffen. Warum gibt es eigentlich nicht noch mehr Tumult und nicht noch mehr an Protesten?
Ich habe gestreikt und habe einen Verweis bekommen.
Naja, aber ich meine, volljährig, also klar.
Also ich war da 16 oder 17 also, oder 15.
Ich will nur damit sagen,
wir durften
dass
nicht. Wir sind trotzdem.
Ja, aber ich will damit sagen, ich finde schon, dass es irgendwie so ein bisschen dieses Demokratieprinzip auch da gilt. Kümmert euch, Eltern, auch wenn du verbrieftes Recht hast, ja, Schulrecht und alle müssen zur Schule. Wir müssen das gestalten. Also wir können genauso wie andere Politikfelder auch, müssen wir als Eltern immer wieder sagen, wir sind mit irgendetwas nicht einverstanden. Wir wollen es besser, wir wollen es anders. Wir meckern immer ganz viel, aber wir sind, oder vielleicht auch nicht deutlich genug, dass sich was verändert. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der mich immer stört. Ich nehme mich da nicht raus, weil ich bin auch nicht in irgendwelchen Demos an vorderster Stelle. Aber zumindest bin ich an der vordersten Stelle, als immer über die Verwaltung gemeckert wurde in Berlin. Und zwar habe ich da gesagt, ich meckere nicht über die Verwaltung, sondern ich gehe da rein und verändere das von innen. Ja, also das ist vielleicht so mein Weg zu sagen.
Im Bezirksamt dann.
Ja, im Bezirksamt oder eben auch auf Landesebene. Aber ich finde das auch wichtig, nochmal die Perspektive von innen und zu sagen, okay, nicht nur meckern, sondern machen. Mhm. Und machen kannst du nur, wenn du wirklich auch mit anpackst. Dann siehst du am Ende auch, wie komplex und kompliziert die Dinge sind, wie viele Interessen dort auch vielleicht auch gegensätzlich nebeneinander stehen. Aber ich will auch überhaupt nicht das Thema entschuldigen, ganz im Gegenteil, weil das Thema Bildung jetzt gerade angekommen ist und ich als gerade als Integrationsbeauftragte da einen sehr skeptischen Blick gerade darauf habe, insbesondere was die Willkommensklassen angeht und auch die Beschulung von neu zugewanderten Kindern, auch mit Fluchterfahrung insbesondere, also Beschulung in Flüchtlingsunterkünften oder gar keine Schulpflicht für Kinder, ganz lange Warteplätze, oder Wartelisten, die wir haben. Das ist alles gruselig, ja, weil wir einfach wissen, welche Chancen wir diesen jungen Menschen nehmen. Und das kann man nicht mal eben so wegmachen. Ja? Mhm. Das kann man nicht mit irgendeiner Fortbildung oder mal eben in der Sommerzeit nachholen.
Ja, das ist ja eine Strukturfrage. Ihr habt ja jetzt gerade beide über diese Strukturfragen gesprochen. Ich habe noch eine Beobachtung, bevor ich dann das Thema wechseln möchte. Das ist ja auch eine Frage, du hast es vorhin erwähnt mit den Klassengesellschaften, das, was du identifiziert hast, sehr schnell in Bremerhaven. Es sind ja auch oftmals Elterninitiativen aus, nennen wir es, privilegierten Kreisen, die dann für sich eine Lösung finden. Und das kann ja auch das allgemeine Mobilisierungspotenzial etwas unterwandern. Und das ist ja auch eine Problemlage, dass dann eben, es ist gut, dass sie sich um ihre Kinder und um das Bildungssystem kümmern. Allerdings kann das eben Side-Effects haben, die natürlich dann weniger gut sind für das allgemeine Mobilisierungspotenzial. Aber wir haben jetzt über Pankow gesprochen, aber wir haben noch nicht erschlossen, deinen Weg vom Bremerhaven nach Pankow. Das ist jetzt erstmal noch ein Mysterium für uns.
Erstmal die A21 und dann A7 und dann A2.
Ja, gut, dann hat das Daniel jetzt erklärt.
Oder vielleicht über Hamburg. Ne? Wie kamst du nach Berlin?
Ich bin durch Umwege tatsächlich nach Berlin gekommen. Ich habe nach meinem Abitur in Bremerhaven angefangen, Politik- und Wirtschaftswissenschaften zu studieren, und zwar als erstes in Oldenburg. Oldenburg ist eine wunderschöne Stadt, die ist aber klein. Nach 2 Jahren habe ich irgendwie alles schon da kennengelernt und wollte weiter. Dann habe ich einen Abstecher für ein Jahr nach Irland gemacht. Dort habe ich European Studies studiert. Und genau mit diesem Blick auf Europäische Union, Osterweiterung, das war ja wirklich auch eine ganz spannende Zeit, bin ich nach Berlin gekommen, habe hier mein Studium fortgesetzt oder auch abgeschlossen am OSI, an der FU, und hatte dann gedacht, oh, ich will unbedingt was mit europäischer Integration natürlich auch machen, habe meine Diplomarbeit dazu geschrieben etc. und suchte, ganz frisch in Berlin angekommen, ein Praktikum. Und habe meinen Professor gefragt, ob er mir da helfen kann. Und er sagte, ja, ich helfe dir. Dann trudelte irgendwann mal so eine E-Mail rein. Ja, bitte kommen Sie am Montag in die Potsdamer Straße 65, Praktikum. Dann bin ich da hingegangen und dachte, wo bin ich denn hier? Dann bin ich tatsächlich bei der Ausländerbeauftragten gelandet, damals Frau John, als kleine Praktikantin. Die
es sehr lange gemacht hat, ne?
Ja, über 20 Jahre.
Ja, genau.
Und ich dachte, das ist ein Missverständnis, weil ich wollte irgendwas mit europäischer Integration machen. Plötzlich bin ich da gelandet und die haben irgendwas.
Steht ja nicht mal Integration drauf.
Ja, genau. aber die haben irgendwas von Integration immer erzählt. Und und dann habe ich da dort dieses Praktikum absolviert. Dort habe ich kennengelernt oder dort habe ich erfahren, dass ich einen Migrationshintergrund habe. Mhm. Wirklich, wirklich ehrlich, ja, mit, weiß ich nicht, 22 habe ich das erste Mal gehört, ich habe Migrationshintergrund. Vorher war ich Polin oder ich kam aus Polen, ja.
Oder Ausländer.
War ganz andere. Ja, aber so dieses Migrationshintergrund. Naja, aber es ist nicht nur schlecht, sondern ich habe tatsächlich dort erst dieses komplett große und spannende Feld entdeckt der dieser Arbeit und wie viel Mühe und Gehirnschmalz eigentlich der Staat dafür investiert, Menschen, die neu nach Deutschland kommen, hier irgendwie gut ankommen zu lassen. Und das fand ich tatsächlich auch aus politikwissenschaftlicher Perspektive hochspannend. Ich habe dann angefangen, als Studi dort ein paar Projekte auch zu machen, Gott sei Dank europäische Projekte zu Antidiskriminierung, an Schulen und Polizei. Das war total interessant. Das war gerade so die Zeit, wo die Europäische Union ihre erste Antidiskriminierungsrichtlinie verabschiedet hat. Und dort haben wir also wirklich angefangen, mit der Polizei auch solche Projekte zu machen. Und dann bin ich aber weggegangen, weil mir irgendwie dieses Thema zu problembewusst oder zu problemlastig war. Es ging immer nur um Probleme. Und ich dachte, ich bin aber nicht Teil des Problems. Ich möchte eigentlich nichts damit zu tun haben. Ich blicke auf mich und auf diese Menschen ganz anders. Ich möchte eigentlich auch Freude an meiner Arbeit haben, so ein bisschen. Ja, deswegen habe ich die Branche gewechselt, habe dann mit anderen 5 Jahre einen Think Tank aufgebaut, das Progressive Zentrum, eine ganz spannende Zeit. Und habe dann aber Familie gegründet, habe mit einem Kind noch die Geschäftsführung vom Progressiven Zentrum noch irgendwie gewuppt, ja, mit so einem krabbelnden Kind. Spätestens beim zweiten Kind habe ich gesagt, schaffe ich nicht. Und weil ich in Pankow lebe, trudelte mal eine Stellenanzeige rein, einer Bezirksintegrationsbeauftragten. Und das fand ich total spannend, habe mich beworben, wurde genommen, aha. Und habe tatsächlich mit diesem etwas strategischen, politischeren Blick einer Thinktankerin sozusagen diese Arbeit gemacht. Wahnsinnig viel gelernt. Ich muss dazu sagen, das war die Zeit 15, 16. Mit beschlagnahmten Sporthallen, mit 500 Leuten pro Tag, die mit Zügen nach Berlin kamen, Münchner Bahnhof etc. Ja, Pankow hat auch an den Rändern ganz viele immer noch ehemalige oder aktive Nazis. Die haben sich dann plötzlich sehr deutlich auch zu Wort gemeldet, als es um neue Unterkünfte ging. Ich habe ganz viel auch damals Anwohnerinnenveranstaltungen, Informationsveranstaltungen gemacht, da war sozusagen meine Begegnung eigentlich so mit den Menschen und habe aber gemerkt, dass es durchaus möglich ist, einen Faden zu den Menschen aufzubauen und auch für Akzeptanz zu sorgen. Ich fand das eine wahnsinnig reiche Zeit, für mich lehrreiche Zeit, weil ich eben einen differenzierten Blick hatte. Ich habe nicht gedacht, dass das alles sozusagen pure Abwehr ist, sondern es war eine ganz komische Mischung aus ganz vielen Themen, auch wieder so eine Mischung aus Unzufriedenheit, wir werden nicht gesehen und eigentlich fehlt uns die Bushaltestelle und barrierefreies Wohnen gibt es ja auch nicht. Also eine große Melange an vielen Themen, wenn man sich mit den Menschen aber hinsetzt und zuhört und vielleicht den einen oder anderen Hinweis gibt, dann löst sich auch irgendwie diese krasse Anspannung, die du so mitbringst zu so einer Anwohnerveranstaltung. Ja? Also das war der Weg von Bremerhaven nach Berlin.
Und,
so in Kurze.
Ja, du hast. Es ist ja total interessant zu sehen, dass du diese Stelle verlassen hast, weil du es nicht so problemlastig besprechen wolltest. Und dann kommst du auf dieses Amt in Pankow in 2015, 2016, wo du ja überhaupt nicht problematisiert darüber sprechen kannst in dieser Zeit.
Ich habe verstanden, du konntest halt lösen auch.
Du kannst halt lösen, ne? Aber es ist halt eine sehr...
Ja, aber das ist eine sehr gute Beobachtung. Ich habe angefangen 2014. Ich hatte ein Jahr Zeit, um sozusagen
anzukommen.
Aber warum ich tatsächlich diesen Job wieder gemacht habe, ist, vielleicht erinnert ihr euch, das war die Zeit, das war sozusagen vor dieser großen Migrationszeit.
Das Ende der europäischen Finanzkrise.
Ja, das war vor allem die Zeit, wo wir das erste Mal über den Begriff Willkommenskultur gesprochen haben. Und zwar nicht im Kontext der Flucht, sondern im Kontext der institutionellen Öffnung, zu der Frage, was sind eigentlich die Hausaufgaben, die der Staat erledigen muss, damit die Menschen hier richtig ankommen. Und das hat mich total angesprochen. Ich habe gedacht, genau das ist es. Nicht immer die Schuld bei den Zugewanderten suchen, ja, und immer sagen, was die alles machen müssen, sondern was müssen wir eigentlich tun? Weil das habe ich schon immer gesehen. Ich habe immer gesehen, dass doch irgendwie dieses institutionelle Gefüge doch nicht richtig aufgestellt ist, ja, für die. Das kann doch nicht sein, dass die Einzelnen schuld sind. Nein, das sind wir, die die Hausaufgaben machen müssen. Und da habe ich gesagt, da gehe ich rein und da helfe ich mit. Das habe ich immer noch, ja, diese Haltung. Ich bin dafür da, um die Strukturen zu verändern. Ich suche nicht die Schuldigen und ich werde niemals sagen, dass irgendein Migrant irgendwas nicht tut, weil das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, die Strukturen so zu gestalten, dass viele, möglichst viele, sozusagen dort auch, sozusagen teilhaben können, ihren Service bekommen, als Zielgruppe wahrgenommen werden, die Programme auf sie zugeschnitten sind, sie nicht diskriminiert werden, ihre Leistung bekommen und so weiter und so weiter. Also all das, woran wir ja immer arbeiten. Das ist mega unsexy, das ist total technokratisch, das ist auch für viele echt so ein bisschen, boah, ich find's super. Ja, ich finde es total gut, genau an diesen Strukturen zu arbeiten.
Ja, ich meine, du hast es ja vorhin als liefern beschrieben und das ist vielleicht ein gutes Wort, dass eben die Verwaltung, die Stadt, die muss halt liefern. Wir haben einige Gäste gehabt in diesem Podcast, die am OSI studiert haben. und bei denen.
Bestimmt die Hälfte.
ja, weiß ich nicht. Und mein Vater hat auch am OSI studiert. Und wir haben alle gefragt, wo sie da in der Zeit, wo sie am OSI studiert haben, gewohnt haben, in welchem Bezirk.
Ich habe, also ich kam 2000 nach Berlin und das war ja wirklich die Zeit, da konnte man sich ja die Wohnung ja richtig aussuchen. Irre. Also ich habe angefangen, das ist auch eine lustige Geschichte, ich habe angefangen in der Oslauer Straße zu wohnen, in einer WG mit meiner Freundin.
Das dann, ist wie Thomas Krojanowitsch.
Ja, tatsächlich.
Der allerdings dachte, dass er nach Prenzlauer Berg gezogen ist, weil, also, weil ihm die Wohnung als Prenzlauer Berg verkauft
wurde. Inserat haben sie geschrieben, Prenzlauer Berg und dann war er...
Aber es war dann eher Wollangstraße, also es war noch nicht mal Prenzlauer Berg, okay. Es war genau. Pankow.
Ja. Also, ja, von Pankow, von Oslauer Richtung Norden halt, Richtung Pankow.
Ja.
Also Soldina Kiez vorbei und dann...
Okay, ja. Also dann Oslauer, dann bestimmt Friedrichshain?
Nein, also Oslauer. Dann bin ich gezogen nach Moabit, Rathenauer Straße.
Ja.
Auch eine ganz interessante Gegend. Von da bin ich nach Kreuzberg gezogen, an der Wiener Straße, also am Görli, genau. Ja. Von da bin ich dann gezogen nach, während meines Praktikums in der Potsdamer Straße, habe ich in der Potsdamer Straße auch noch gewohnt.
Ach.
Zufällig, also davor.
Zu der Zeit kannte man sich das einfach so.
Echt irre. Das war eine 260 Quadratmeter Wohnung. Das war so eine WG.
Ja.
International. Wir hatten da wirklich auch Leute aus Frankreich, Belgien, auch bunt gemischt. Ich hatte da wirklich auch Freunde türkischer Herkunft, die aber französischen Akzent hatten, ja, weil die aus Belgien, also irre.
Und welche Höhe Potsdamer ungefähr?
Das war eine Polstraße. Also in der Polstraße, also so eine Seitenstraße von der Potsdamer. Wir guckten dann immer auf das Kanzleramt. Naja, also da habe ich gelebt. Ja, man kann da gibt es so eine Schneise. Da guckt man tatsächlich, wir haben irgendwie im obersten Stock gewohnt.
Also über den Tiergarten rüber.
Ja, genau. Und also ich habe wirklich, wenn man auf der Karte, jetzt kann man das gar nicht sehen, aber ich habe wirklich einmal rum.
Eine
Tour
gemacht.
Dann bin ich gelandet im Prenzlauer Berg, tatsächlich am Volkspark Friedrichshain. Und das war das
wo
erste.
Wo da? Da bin ich auf
auf welcher Seite vom Schweizer
auf der
Garten?
Prenzlauer, ja, nee, auf der Prenzlauer Berg.
Hufeland.
Ja, nee, neben der Hufeland.
Hans Otto.
Nee, so ein Doppelnamen von Pastür. So einer Frau habe ich jetzt vergessen.
Oh. Von so einer Frau?
Ja.
Katharina Kirschner.
Nee, noch eine weiter. Auf jeden Fall eine von der Huferlandstraße.
Ja, ich weiß. Okay.
Ich habe es am Ende der Zunge, aber ich habe...
Ja, kommt.
Und da wurde ich, da hat die Gentrifizierung zugeschlagen.
Genau.
Also da konnte ich mir das tatsächlich nicht mehr leisten oder wir damals und dann sind wir nach Pankow rausgezogen. Ja, also richtig rausgezogen, ja. Ich meine, das ist jetzt auch immer noch an der Wollangstraße.
Also meine Frau ist dort aufgewachsen. Und also hat wirklich ihr ganzes Leben erst Bötzowstraße.
Lieselotte Hermann Straße.
Lieselotte Hermann.
Da habe ich
gewohnt. Und dann Kiel in Niederkirchner gewohnt und dann haben wir ein Kind bekommen.
Ja.
Und das war der Grund, da wegzugehen.
Genau, bei uns auch.
Weil 2008 war das, weil wir haben dann im Volkspark Friedrichshain immer nur diese ganzen Kinderwiegen gesehen, wo wir genau wussten, wie teuer die sind. Ja. Und ja. Auch, also das war dann, genau, dann sind wir nach Lichtenberg gezogen. Das war auch ganz gut. Also in so ein, das
auch
war
rausgezogen.
Selbstverwaltetes Wohnprojekt. Also das war das, was uns da sehr angezogen hat. Da sind wir da weg. Aber das war wirklich diese krasse Gentrifizierungszeit. Mhm.
Ja.
Das war die Zeit, wo ich die fetten Jahre sind vorbei im Fernsehen geguckt habe. Und dann runter in den Späti, damals hieß das noch nicht Späti, aber runter in den Späti. Und dann läuft hinter mir jemand und telefoniert. Und ich denke so, ja, die habe ich doch gerade im Fernsehen gehört. Und dann war es halt Daniel Brühl.
Okay, ja, weil genau,
er kommt da. Weil DDR-Check, nämlich mein, auf der anderen Seite gewohnt hat. Ja, also, und, ja, ja. Das war das Prenzlauer Berg zu der Zeit.
Ja. Aber ich meine, auch wenn Oslo natürlich nah an der Bornholmer Brücke ist, war ja dann Prenzlauer Berg die erste Osterfahrung, nicht?
Nee.
Vom Wohnen her.
Also vom Wohnen her.
Wie Osten.
Also Ostdeutsche, Ostberliner Erfahrung.
Nee. Also als Studentin ist man, also da hatte ich überhaupt keine Sensibilität für diese Themen, sondern da waren wir alle so gemischt. Wo ich wirklich die Ostidentität kennengelernt habe, war im Rathaus Pankow. Das war für mich so spannend, weil diese Verwaltung ist ja, da ist man für immer. Mhm. Und dann bin ich irgendwie 2014 in den öffentlichen Dienst im Bezirksamt Pankow eingestiegen und habe wirklich auch diese ganz tollen und lieben Mitarbeiterinnen kennengelernt, die aber wirklich nicht nur eine Ostbiografie hatten, sondern auch die Verwaltung auch noch aus der Ostberliner Zeit kennengelernt haben. Das war so spannend, wie sie mir erzählt haben, wie das früher so war und auch zum Teil, wie sie natürlich auch alles abgewickelt haben, ja, an Unternehmen.
Die Integration der Verwaltung, ne?
Diese. Dann kam auch noch diese Fusion, dass ich die Fraktion kannte, Weißensee und Pankow und Prenzlauer Berg, ja, das war auch so ein bisschen, die Prenzlauer Berger waren nämlich die so ein bisschen besser als die anderen. Also es gab auch noch diese lokale Identität. Es war irre, diese Leute sind so spannend.
Das Bezirksamt ist ja auch verteilt mit seinen.
Ja, ich war in Pankow, direkt in Pankow.
Am Rathaus. Mhm,
genau, ja. Genau.
Also ich so einen schönen Platz.
Ich habe ja in Prenzlauer Berg gelebt und musste dann einmal zum Jugendamt nach Weißensee.
Ja.
Und das ist ein krasses Gebäude.
Ja, ist es.
Das ist so ein riesiges ja. Gefängnis eigentlich, ja. So von außen und auch ein bisschen von innen.
Aber warum ich sage, dass ich das richtig erlebt habe, ich habe damit, also wenn Menschen in der Verwaltung, die sozusagen so alt eingesessen ist, ist es ganz schwierig, auch von außen reinzukommen. Und ich hatte aber durch meine tatsächlich polnischen Wurzeln und auch so ein bisschen diese sozialistische Sozialisation
gewesen.
Ich hatte da wirklich auch, nicht nur ich habe sie verstanden, sie haben auch mich verstanden. Also es war sehr, das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Und ich habe eine große Hochachtung vor diesen Leuten. Ich finde ihre Biografien spannend. Ich finde tatsächlich bis heute diese Ostbezüge wahnsinnig interessant. Und ich ziehe auch sehr viele Schlüsse auch für mich daraus. Ich habe viele Freunde, die eine Ostbiografie haben. Und ich fand auch eine Zeit lang sehr spannend, als wir diesen Vergleich hatten zwischen Migrantinnen Migrantinnen und Ostdeutschen, ja, wo ich weiß, dass es sehr umstritten war, aber für viele war das, also gerade der Ostis, war das also so ein Augenöffner. Die haben gesagt, Gott, stimmt, das ist ja so ähnlich. Ja, bei allen Unterschieden, gar kein Thema. Also mir ist dieses Thema sehr nah, mir sind diese Leute und ihre Biografie sehr nah und ich finde, es hat aber auch, ich habe auch viele Bezüge zu meiner Arbeit als Integrationsbeauftragte im Thema.
Ja, ich habe.
Das war noch so eine Frage, die ich hatte. Ja. Integration ist ja eben nicht nur Migration, sondern ist ja auch so eine Stadt. Ne? Also da geht es ja auch vielleicht um, manchmal habe ich das Gefühl, in Berlin geht es jetzt mehr um Integration von außerhalb des Rings und innerhalb des Rings. Ja, also wie kriegt man die beiden Hälften zusammen?
Du denkst das natürlich auch in so Wahlkreisen.
Ich denke an Wahlkreise, aber in Berlin-Mitte bestellt man halt ein. Wenn ich mir irgendwas bestelle, bestelle ich das auf Englisch. So.
Ja, ja, ich glaube, die meisten vergessen.
Halt noch, also da in dem Pankow noch
ja,
nicht.
So. Ja, aber ich glaube, die meisten vergessen schon, der größte Anteil der Berliner Bevölkerung in den Außenbezirken lebt. Also ich finde es schon echt ein Problem, wenn wir uns zu sehr auf die Mitte konzentrieren, auf die Bezirke in der Mitte. Deswegen habe ich, auch das war für mich total gut, in so einem Randbezirk, in Anführungsstrichen Pankow, gearbeitet zu haben und dann auf die Landesebene zu wechseln. Nicht nur, weil es so ein Spannungsverhältnis gibt zwischen Bezirk und Land, also Bezirk und Senat, sondern auch innen und außen. Und ich finde, dieses Periphere ist total spannend. weil wir, also gerade im Hinblick auf Migration, ja auch da ganz viel Bewegung ist, gezwungenermaßen, ja, viele Unterkünfte werden dort gebaut, es fehlt aber die Infrastruktur, auch Beratung, Anlaufstellen und so weiter, das heißt Nachholbedarf ist dort auch viel, viel größer. Und da entwickeln sich ja auch noch ganz andere Dinge und diese Bevölkerung oder die Nachbarschaft, die natürlich jetzt auf diese Menschen dann auch trifft, ganz anders angesprochen werden muss. Mhm. Und da muss man vielleicht auch mal darüber hinweg gucken, wenn das Wording nicht stimmt, ja, wenn die nicht wirklich wissen, wie man diese Leute nennt, ja, dann darf man irgendwie nicht sofort wie so ein Oberlehrer da oder Oberlehrerin jetzt in dem, meinem Fall da jetzt daherkommen und sagen, du benutzt irgendwie den falschen Begriff. Und da ist auch sehr viel passiert, sehr viel Positives passiert eigentlich, 15, 16. Das ist schade, wenn das jetzt alles verloren geht, weil eben diese Spannung auch zunehmen und weil wir diese Diskursverschiebung haben, die eigentlich mit der Realität, und das ist wirklich meine These, so wenig zu tun hat. Wir haben keine Migrationskrise. Ja? Wir tun aber so,
als hätten wir eine. In Berlin haben wir eine Verwaltungskrise.
Und eine Wohnungskrise, ganz extrem.
Das wollte ich gerade sagen.
Und eine Bildungskrise.
Also dieser Zusammenhang zwischen Wohnung und Verwaltung ist ja sehr relevant, weil gerade bei der Fluchtmigration, wenn die ökonomische Situation nicht gegeben ist, in der Mitte Berlins leben zu können, weil die Mitte Berlins teurer ist, dann ist es ja klar, dass sich viel auch erstmal akkumuliert in den Randbezirken, die dann aber eben die, ja, wo dann die Aufgabe der Bezirksverwaltung in den Randbezirken ist, das zu organisieren, das zu managen und das auch zu liefern, wie du es beschrieben hast. Das ist ja auch eine Dynamik, die wir beobachten und die dann eben, wo dann eben diese Felder gemeinsam gedacht werden müssen.
Ich habe halt, als ich meine erste eigene Wohnung gezogen bin, bin ich Schweterstraße bei Safwan eingezogen. Das war ein Mann aus Jordanien, der. Wir haben beide zusammen die Ausbildung gemacht in der Gastronomie. Und der ist damals nicht, der ist nicht außerhalb des Rings gefahren. Mhm. Und dann wurden wir eingeladen von einer Freundin nach Mahlsdorf. Und er gesagt, da fahre ich nur mit dir zusammen hin, wenn wir mit Auto fahren. Mhm. Und das hat sich ja schon total verändert. Also Hohenschönhausen ist jetzt halt irgendwie einer der Ankunftsquartiere sozusagen. Und da gibt's
das ist doch die klassische These und die, glaube ich, gilt immer noch, diese Kontakthypothese. Daran glaube ich wirklich, die Bevölkerung ist da am meisten skeptisch, wo am wenigsten Migration passiert und umgekehrt genauso. Also gerade gestern sprach ich auch mit jemandem, der sagte, naja, also immer dieser Blick von außen auf Neukölln. Die Neuköllner sehen das vielleicht ganz anders. Mhm. Also was heißt vielleicht? Auf jeden Fall sehen. Sie ziehen ja auch dahin, weil sie diese Vielfalt ja schätzen.
Jetzt ist die Kontakthypothese verbunden mit Aladin Elmar Falani mit dem Integrationsparadox. Klar. Das ist natürlich da, wo Integration, also echte Integration stattfindet, auch Konflikte entstehen. Ne? Also das beides irgendwie
ja, das
zusammen.
Hast du ja gerade beschrieben, innerhalb der Verwaltung, dass du dann halt die Konflikte führen musst und du kannst sie eben führen, indem du Leute nicht mitnimmst oder du kannst sie eben auf eine Art und Weise führen, wo du Leute mitnimmst, aber auch versuchst sicherzustellen, dass du sie durch diese Konflikte mitnimmst, weil das ist ja nicht einfach. Transformation partizipativ zu gestalten. Transformation an sich ist schwierig und dann auch noch partizipativ.
Ja, es geht nicht anders.
Aber es ist halt der nachhaltigere Weg. Ja.
Und es sind ja nicht nur Konflikte Migration versus Nicht-Migration. Wir haben Alt gegen Jung, wir haben Quereinsteiger gegen Alteingesessene, wir haben ganz viele Konfliktlinien.
Autofahrer gegen Fahrradfahrer.
Genau, also ne, in einem einer zivilisierten Art und Weise Konfliktmanagement zu betreiben, ist eigentlich ein ganz wichtiges Skill im 21. Jahrhundert. Ja? Das gehört aber auch zu der demokratischen Grundausbildung, würde ich mal sagen. Deswegen ist das, was gerade passiert und auch diese Polemik und der Populismus, also ganz verkürzte Botschaften, die dann auch nicht wahr sind, ist ein absolut falscher Weg.
Und wie
ja,
hoch
der
ist
macht
denn,
mir auch Angst.
Wie hoch ist denn die Last für die Verwaltung, wenn wir gleichzeitig diesen demografischen Druck betrachten, also dass einfach junge Leute fehlen und dann eben so eine kurze Botschaften, polarisierende, stigmatisierende Botschaften, was heißt das? Also was heißt das auch für die Verwaltung? Vertrauensverlust?
Ich würde antworten, dass auch coole Leute in der Verwaltung arbeiten und die haben Gestaltungsspielraum. Und die das erkannt haben, was du gerade beschreibst, die setzen sich an die Spitze der Bewegung. Die machen auch Podcasts und beschreiben ihren Arbeitsalltag. Ja, ich bin im Gremium einer in so einer Jury zum Verwaltungspreis und sehe dann immer so die, einmal im Jahr werden dann, also man kann dann seine Projekte einreichen, ja, und dann wird so ein Verwaltungspreis ausgegeben und ich sehe dann immer, ich sichte auch immer diese Bewerbung. Das sind so coole Sachen. Ist
ein Verwaltung-Podcast von Leuten, die in der Verwaltung arbeiten?
Ja. Ja, ich glaube,
das müssen wir uns mal unbedingt schicken. Empfehlen wir ein paar, die würde ich gerne hören.
Ja, wir können ja auch Leute einladen. Die Frage ist ja immer, wie eng ist das Korsett für die Leute? Weil das ist ja das Vorurteil und oftmals ja auch berechtigte Vorurteil, dass die Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, nicht zu viel Öffentlichkeitsarbeit machen dürfen, es sei denn, sie sind Beauftragte.
Naja, also ich erinnere mich, ich glaube, das ist in irgendeinem Bezirk. Ich glaube auch in der Beschreibung, der hat tatsächlich auch den Preis bekommen, deswegen ist das jetzt auch nichts Geheimes. Die werben, also die machen diese Öffentlichkeitsarbeit, weil sie eben existenziell darauf angewiesen sind, dass Menschen diese Jobs gut finden und sich dort bewerben. Also das ist in unserem Interesse. Ja, aber die müssen eben ehrlich auch von dem Alltag berichten. Ich glaube nicht, dass es da Zensur gibt. Und da ist uns wiederum diese dezentrale Verwaltung eigentlich auch ganz lieb, ja, weil irgendwie kann in Berlin jeder machen, was er will, so ein bisschen. Ja.
Ist ein bisschen wie die HU.
Ja.
Die nicht hinterherkommt.
Ich sage das immer, die Humboldt-Universität ist dysfunktional in ganz vielen Bereichen, aber das sorgt natürlich auch dafür, dass wir relativ frei sind in dem, was wir machen.
Ja. Ja, also. Es gab im Sozialismus immer den Witz, also die Menschen haben sich ja, also ein Weg aus dieser Diktatur war ja immer Humor, sich lustig über das System zu machen. Und es gab so einen Witz darüber, dass die Hummel rein physisch von ihrem Körpervolumen und Schwere eigentlich überhaupt nicht in der Lage ist zu fliegen. Sie macht es trotzdem. Das ist so ein bisschen wie im Sozialismus oder an der HU.
Ja, Bürokratiemonster, das fliegt. Die Frage ist, wohin?
Ich als Dortmund-Fan.
Jetzt haben wir noch gar nicht, wir haben heute Mittwoch, den
12.
Juni. In 2 Tagen beginnt die Europameisterschaft.
Ja.
Fußball. Die Folge kommt aber irgendwann raus, Anfang Juli. Das heißt, wir stehen jetzt bald. Also die Leute, die uns jetzt hören,
die hören
wissen das schon, ob Deutschland im Halbfinale ist oder nicht.
Ja.
Wir haben noch Hoffnung.
Die wissen vielleicht auch, ob Polen im Halbfinale ist.
Ja.
Und ja, die Stadt hat sich auf diesen Weg gemacht.
Heute wird die Fanmeile eröffnet, ne?
Ah, schön.
Glaube ich.
Mit einem Konzert. Ja. Genau, heute Nachmittag. Eintritt ist frei. Ich habe nur Luciano gehört und die anderen kannte ich nicht. Deswegen.
Ja, aber es ist Wahnsinn, wahnsinnig tolles Begleitprogramm. Ach,
Elif.
Ja.
Ah, cool.
Und das ist also Eintritt frei. Mhm. Ich meine, bringt jetzt nicht, wenn ich das sage, weil dann war es schon.
Eintritt wäre frei
Wir
gewesen, können
Leute. Ja. Ihr hättet hingehen können, weil Eintritt wäre frei gewesen. Aber ich meine, ihr werdet auch was damit zu tun gehabt haben in den letzten Wochen und Monaten, oder?
Mit der Vorbereitung der Fußball-EM? Nein, gar nichts.
Zum Glück nicht.
Wir sind ja nicht die Innenverwaltung. Da ist ja Sport angesiedelt. Nein, wir haben tatsächlich nichts damit zu tun.
Mhm. Aber hast du Tickets geschenkt bekommen? Heute gab es ja die Meldung.
Auch das nicht.
Heute gab es ja die Meldung, dass die linken Abgeordneten ihre Tickets an die, und Grüne, glaube ich, auch an Trainer weggeben.
Ach echt?
Ja.
Nein,
ich bin... Wir haben gesagt, wir nehmen die nicht an und geben die an ehrenamtliche Trainer zu.
Ach, wie schön.
Ich habe 2 Tickets für Polen gegen Österreich in Berlin.
Ja, ich habe gar nichts.
Wir können ja später nochmal drüber sprechen.
Mit Katharina sprichst du darüber. Ich hätte seit 2 Wochen, dass ich da auch gerne hingehen wollen würde. Und wir haben eine polnischstämmige Kollegin, die da auch sehr gerne hingehen würde.
Nee, hat sie nicht gesagt.
Oh, doch.
Hat sie?
Ja.
Mir nicht.
Dir nicht, ne?
Also die Verwaltung ist unbestechbar, das möchte ich sagen. Und wir und wir kriegen auch keine Tickets irgendwie geschenkt oder sowas. Trotzdem finde ich natürlich das Event ganz toll. Und ich finde auch natürlich die Stimmung... die wird uns, ich hoffe, auch gut tun, weil wir so ein bisschen Eskapismus zwischendurch auch echt nötig haben. Also es sind so viele Hiobsbotschaften gerade. Meine 15-jährige Tochter hat mir heute Morgen erzählt, wir sind 3 Tage, also heute ist Mittwoch, 3 Tage nach der Europawahl. Mama, wir haben in der Schule darüber gesprochen, wir haben alle Angst. Diese Wahlergebnisse sind so schrecklich. Wir haben richtig Angst. Und meine Tochter ist wirklich groß und blond, ja. Wir brauchen das. Ich sage immer, nicht nur zu meiner Tochter, sondern auch mir und auch anderen, die Zukunft ist offen. Die Zukunft ist gestaltbar. Das ist so ein bisschen mein Credo. Aber bitte nicht wie Fußballspieler, das habe ich jetzt gelernt. Fußballspieler sind blauäugig oder
naiv halt.
Nee, es gibt noch einen anderen. In der Zukunftsforschung gibt es immer den Begriff des Wunschdenkens. Genau, Fußballfans haben Wunschdenken, weil sie immer denken, ihre Mannschaft will gewinnen, wird gewinnen. Das wissen sie schon.
Eine realistische, ich glaube, das kommt sehr auf den Verein drauf an. Also ich habe einen sehr guten Kumpel, der ist Bochum-Fan. Und der denkt immer, die verlieren sowieso wieder. Oh, und geht trotzdem hin.
Ja.
Und dann legen die 3-0 zurück und dann nimmt man Rückspiel.
Nein, aber kein Wunschdenken, eine realistische Zukunftsprognose, aber bitte auch mit allen Optionen, die es gibt. Ja? Es geht nicht nur regressiv nach unten, sondern es kann auch alles besser werden. Und ab und zu mal den Kopf freischalten und sich mal mit anderen Dingen beschäftigen, wichtig. Ich wette aber, dass uns auch da das Thema Rassismus
Ich meine, das hat ja schon angefangen mit dem Tauhidfinger von Antonio Rüdiger und auch jetzt wieder, dass er nach der, also ich komme gleich zu den zwei Dokus, dass er nach dem Sieg im Champions-League-Finale, dass er da Sierra Leone ruft und die Fahne von Sierra Leone um sich, um seinen Körper hüllt. Das wurde auch schon skandalisiert jetzt in Deutschland. Dann gab es diese zwei Dokumentationen und ich möchte das kurz mal sagen, weil das total spannend fand. Ich hatte ein sehr spannendes Gespräch mit Robert Klaus am Wochenende, der zu Rechtsextremismus im Sport, im organisierten Sport forscht und arbeitet. Die zwei Dokus wurden ja ausgestrahlt nacheinander. Einmal die von Philipp Avonou mit der Umfrage, die dann auch skandalisiert wurde und der Bundestrainer sagte, warum gibt es überhaupt so eine scheiß Umfrage? Also irgendwie alles unter den Teppich kehren, das hat ja auch Tradition, also alles, was Rassismus betrifft, unter den Teppich kehren, das hat leider Tradition beim DFB beziehungsweise in der Nationalmannschaft. Und dann kam ja danach die Dokumentation von Esther...
Ist andersrum.
Erst Esther Sedlacek und dann die von Philipp Avonou. Und das ist ja wirklich so Friede, Freude, Eierkuchen Doku von ihr, wo sie so ein bisschen, also ne, man muss vorsichtig sein mit dem, was man sagt, aber so ein bisschen romantisches Gelaber mit Basti Schweinsteiger und dann irgendwie so ein bisschen Wunschdecken-Erzählerei mit den Fußballfans und alles irgendwie. Und die ganzen Leute, die in dieser Doku auftauchen, sind einfach komplett weiß. In der ganzen Doku, ich glaube, irgendwann kurz vor Schluss hat Robert nochmal mich darauf hingewiesen, kurz vor Schluss kommen irgendwie mal MigrantInnen, aber dann auch mit so Problembezug, wie du das vorhin beschrieben hast.
Ja, es gibt, sie ist mit diesen. Mit so Mädels, ne?
Mit Tuba Tekkal, Scoring Girls.
Das ist in der anderen.
Ach, das ist die andere? Egal. Aber,
ich habe nur die eine Doku gesehen.
Du hast nur die Welte, die von Philipp Avonou?
Ja, genau. Und die fand ich schon krass. Also die fand ich wirklich, das ging mir schon nah, weil er das so authentisch gemacht hat und man merkte auch, dass ihm das auch ein Thema ist. Ich fand alle in der Doku, die da im O-Ton waren, also sehr ehrlich, auch verletzlich. Also auch, ich kriege jetzt irgendwie die Namen nicht zusammen, aber wenn sie dann auch darüber berichten, sie sind ehemalige Nationalspieler und Gerhard wenn ihre Kinder am Sportplatz stehen und dann rassistisch beleidigt werden und sie sich dann wehren, dann sofort natürlich irgendwie ein großes Entschuldigung kommt, aber ansonsten nicht. Und das ist genau der Punkt, der auch so bizarr ist, ja. Eigentlich würde man denken, es gibt keinen anderen gesellschaftlichen Bereich, der so auf Leistung fokussiert ist, ja. Du kannst was werden, wenn du einfach gut bist. Mm. Und da merkst du, dass du es nicht kannst, ja. Dass es eben strukturellen Rassismus gibt, der das eben nicht ermöglicht. Du kannst zwar da spielen, aber du musst dir so viele Verletzungen holen und du musst am Ende, also ich meine, es gibt ja ganz viele andere Diskussionen. Warum gibt es zum Beispiel so wenig schwarze Trainer? Also warum werden eigentlich diese Migrantenspieler nie sozusagen auch in dieser DFB-Bürokratie oder auch in diesem ganzen, was kann ich, wie man das nennt, diesem ganzen
dieser Verbandslandschaft, Struktur,
genau, warum finden die sich da eigentlich nicht wieder, ja? Eigentlich brauchen die auch das PartMG, unser Gesetz.
Unbedingt, ich meine, ich bin ehrenamtlich beim Berliner Fußballverband tätig, beim Vizepräsidenten für gesellschaftliche Verantwortung. Und da sind diese Fragen natürlich auch. Und es gibt eine Quote, das ist die Frauenquote. Mhm. Der Mädchen- und Frauenfußballausschuss muss immer in jeden anderen Ausschuss eine Person entsenden. Aber die Frauen sind sehr regelmäßig bei den Ausschusssitzungen, weil das halt einfach Altherrenorte sind. Mhm. Ne, die haben halt einfach dann nach der dritten Sitzung keinen Bock mehr auf dieses langweilige und vermeintlich witzige, was auch ich nicht so witzig finde. Mhm. Das sind halt absolut strukturelle Probleme, die natürlich nicht nur, also ne, die betreffen verschiedene Dimensionen, die im Fußball, gerade im organisierten Fußball, in der Verbandslandschaft maximal unterrepräsentiert sind. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz schwieriges und schlimmes Feld. Und da ist das, was du als Wunschdenken beschrieben hast, ist da wirklich, alle reden immer über den Idealzustand. Mhm. Und eine Bestandsaufnahme wird nicht gern gesehen. Mhm. Was ich fragen wollte, war das, was du mit dieser Zukunftsforschung und so weiter beschreibst, das klingt mir sehr nach deiner Thinktankerin-Identität.
Nein, das ist tatsächlich meine... der Hauch, den ich jetzt noch von der Republika mitgenommen habe. Ach, ich habe mich in die Republika-Welt eintauchen lassen und habe da ganz spannende Vorträge gehört, übrigens auch von den Journalisten, der diese Korrektiventhüllung gemacht hat und organisiert hat und dort auch wirklich auch sehr detailreich erklärt hat, wie er das da gemacht hat. Kann man alles nach jetzt nochmal sich angucken.
Es gibt ja auch dieses eine YouTube-Video, das Interview mit Nalan Sipar.
Ja.
Das war kurz danach, wo er das auch
detailliert beschrieben hat. Ich habe einen ganz spannenden Vortrag unter anderem gehört von der Zukunftsforscherin, jetzt komme ich auf ihren Namen nicht, Florenz Gauck, glaube ich, die eine bekannte Person ist, die ein Buch geschrieben hat über Zukunft. Und zwar eben aus der, sie ist Zukunftsforscherin, ne? Also nicht Wunschdenken, aber schon die Frage, wie gestalten wir unsere Zukunft? Und wir sind Zukunftstiere. Ohne Zukunft gibt es keine Gegenwart. Wir müssen uns immer ausmalen, wie es aussieht. Und ich stehe auf jeden Fall im Team, Zukunft ist offen, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Und ich habe irgendwie so einen angeborenen, positiven Esprit, weil ansonsten würde ich, glaube ich, in diesem Job und auch in dieser Zeit nicht wirklich was Produktives machen.
Es ist so ein bisschen, dass die Gesellschaft vielleicht manchmal zwei Schritte vorgeht und dann aber auch mal wieder einen Schritt zurückgeht. Und wir müssen daran
schön,
glauben,
dass du sagst, zwei vor und ein zurück.
Genau,
und man hätte es auch umgekehrt sagen.
Dass die zwei Schritte wieder kommen und dass wir jetzt nicht von dem Rückschritt uns...
Ja, von dem Druck, ne? Das ist ja, die Frage ist ja, wie geht jetzt die offene und plurale Gesellschaft mit dem Druck, der jetzt gerade kommt, um. Ne, wie antworten wir darauf?
Ja, wir machen uns bereit für die nächsten zwei Schritte nach vorn.
Ist halt die Frage. Es gibt keine andere Option. Ich möchte auch die Gedanken nicht zulassen, dass alles schlimmer wird und dass die Rechten irgendwie das Land übernehmen und wir dann auswandern müssen. Das ist für mich keine Option. Wofür haben wir denn 38% Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Gesellschaft? Die wollen mitgestalten, die wollen hierbleiben und sie sollen auch, das ist ihr gutes Recht. Das heißt, wir sind die Mehrheit. Ja, also nicht nur die Menschen mit Migrationsgeschichte, sondern diejenigen, die auch
die Allianz
für eine Migrationsgesellschaft stehen. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder sagen. Wir sind die Mehrheit. Ja, also auch 30% AfD heißt 70% nicht AfD. Ja.
Das heißt doch, ich habe das bei der Demo, bei dieser Doku, ne? Ich finde übrigens die beeindruckendste Szene bei dieser Doku, das wollte ich noch sagen, ist die, wo Tuba Tekkal quasi die Repräsentation
Mädchen,
erzählt und erzählt, wie dieses Mädchen, diese schwarze Nationalspielerin sieht und sagt, die sieht so aus wie ich.
Ja.
Ne? Und das gibt ja auch aus, das gibt's auch aus anderen
ganz,
Bereichen.
Ganz wichtig ist. Mhm. Und ich habe jetzt mir vorgenommen, bei der EM einfach sozusagen immer mit den 79% zu feiern, die Nationalmannschaft genau so, wie sie ist, gut finden.
Sehr gut.
Ja.
Und an diese 79% zu denken.
Ach so, waren das 79 oder 67?
Es waren 21%, die halt die Nationalmannschaft zu bunt finden.
Ja.
Ich glaube, es waren 66, die sie...
Die sie gut finden, wie sie ist.
Gut finden, wie sie ist.
Ja.
Aber es waren ja 79, die sie nicht zu... Und an die denke ich halt einfach.
Ich finde, das ist toll.
Wir müssen so langsam zum Ende kommen, ich muss in die Schule.
Kommen.
Nee, Auto. Ich wohne ja nicht in Berlin.
Ja.
Und ich muss jetzt anderthalb Stunden fahren und meine Tochter stellt, zeigt Fotos. Sie hat eine 10-tägige Reise in die schwedische Wildnis, Kanufahrt gemacht. Was sehr herausfordernd war.
Jetzt musst du sie abholen.
Und um 18 Uhr zeigen sie die Fotos. Und ich will die natürlich. Ist ein bisschen so wie Theatervorstellung, ne?
Ja.
Ich muss da hin.
Ja. Eine Sache noch, und zwar, du hast das ja in den letzten Monaten bekommen, ich lege ja den Finger in die Wunde, was so Digitalisierung, Politik, politische Parteien, Social Media, vor allen Dingen TikTok angeht und deswegen, ne, die Wahl hat halt für sich gesprochen, gerade bei jungen Leuten, Allerdings, was mir jetzt zum Beispiel zu stark untergeht, ist auch da wieder dieser differenzierte Blick, weil wenn wir auf das Wahlverhalten der jungen Leute schauen oder wir differenziert drauf schauen, dann sehen wir ja auch, dass ein ganz großer Teil auch Mitte links gewählt hat. Und das ist ja auch etwas, was wir jetzt seit Sonntagabend gar nicht diskutieren. Also wir haben gar nicht diesen, ne, jetzt haben wir diese ganz große Sorge, wie du es gerade beschrieben hast. Aber es geht ja auch darum, die zu stärken, die eben nicht so gewählt haben und das gesamte Portfolio sich anzuschauen.
Das ist wie immer im Leben. Man muss sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und für mich ist das Wesentliche, Stärken zu stärken. Und das ist unsere Stärke. Wir müssen einfach gucken, dass wir noch besser werden. Mhm. Ich würde bei dem Beispiel soziale Medien und Jugendliche noch hinzufügen, wir haben selbst hier eine wirklich intensive Kampagne gemacht im Hinblick auf Unionsbürgerinnen und Menschen mit Migrationsgeschichte aufzufordern, auch zur Wahl zu gehen und vor allem die Unionsbürgerinnen sich registrieren zu lassen. Es ist nämlich so, die müssen sich halt registrieren lassen. Wir wussten statistisch, nur 13.000 Menschen waren registriert, zur Wahl zugelassen sind wie 200, über 200.000. Und wir haben 2, 3, 4 Wochen Kampagne gestartet, hier Wählen wirkt, haben in den sozialen Medien und auch ein bisschen die Stadt plakatiert, haben vor allem auch Peer-to-Peer in verschiedenen Sprachen mit den Communities und den Migrantenorganisationen gearbeitet und sehe da, dieser Anteil, ja, von denen, die sich registriert lassen haben, ist wirklich signifikant gestiegen. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, weil ich glaube 18, 19 oder so, 1000, ja. Und das kann man jetzt sagen, ja gut, ja. Aber das war unser Ziel. Wir wollten diesen Anteil erhöhen. Also solche Dinge. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich erstens auf die Schulter zu klopfen, immer auch zu gucken, was haben wir alles auch erreicht und auf was konzentrieren wir uns. Wenn für uns die Option nicht darin besteht, hier die Koffer zu packen, dann müssen wir einfach sagen, okay, dann müssen wir jetzt irgendwie das Positive weitergestalten und daran arbeiten, dass es auch mehr Leute gut finden, was wir hier tun.
Du bist nervös. Super Schlusssatz. Ich,
aber hoffentlich nicht, was ich gesagt habe, sondern weil du zu deiner Tochter möchtest. Nee, weil du
zu deiner Tochter musst, ist er nervös.
Ich weiß halt Berufsverkehr. Ich muss ja durch Pankow durch.
Und die Stadt hat nicht geliefert.
Die Stadt hat nicht geliefert. Also ich weiß genau, wo ich jetzt stehe gleich. Oh, ja, Weißen Sie.
Ach ja, da oben, wenn du auf die Autobahn fährst.
Am Weißen Sie und dann nochmal Malchow.
Ja.
Genau. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank, das war
super. Danke für die Einladung.
Das war BOM, Berlin-Ost-Migrantisch. Redaktion und Idee von
Özgür Özvatan und Daniel Kubiak.
Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
www.bim.hu-berlin.de